Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Schönen guten Tag. Wir reden übers Sparen, Investieren und Anlegen heute Abend im Blue Moon. So unter diesen drei Begriffen habe ich das mal zusammengefasst, was ich von euch möchte heute. Denn es heißt ja immer, und ich habe es vorhin bei Christian in der Sendung schon erzählt, als neulich Weltspartag war, so was ja viele von euch vielleicht so aus der Jugend kennen, aber was heute gar nicht mehr so die Bedeutung hat, weil man es auf, weil man aufs Sparbuch eben kaum noch Prozente bekommt. Also als Weltspartag war, da hieß es mal wieder, junge Leute sparen nicht mehr. Dann kamen neulich auch so Zahlen raus, wie viel eigentlich junge Leute zurücklegen von ihrem Geld und so, und irgendwie ganz erschreckende Zahlen, wenn man jetzt so den offiziellen Experten folgt, weil Altersarmut vorprogrammiert und so, und die Leute geben legen nichts zurück, ja, wollen jetzt konsumieren, wollen jetzt leben, geben jetzt aus und so, und so richtig lohnt es ja auch nicht mehr, dieses herkömmliche, sichere, konservative Sparen. Da gibt es so Minizinsen, das ist irgendwie, wenn man das durchrechnet, da muss man schon enorme Beträge haben, damit man da irgendwie was bekommt, dass sich das für einen lohnt, das da hinzupacken. Also raten viele dazu, zu investieren. Hört man überall. Man hört überall, in Deutschland gibt es so wenig, relativ wenige Aktienhalter und Besitzer. In anderen Ländern ist das ganz anders. Da ist das ganz normal. Nicht nur für super Börsenfreaks oder Leute, die wirklich wohlhabend sind. Da hat man einfach so Aktien und nimmt sozusagen dadurch teil am Wirtschaftsleben, indem man ja über diese Aktienanteile erwirbt an den Unternehmen. Also viele raten dazu, in Aktien zu investieren oder zumindest was für die private Rentenvorsorge zu machen und so. Also ich würde gerne darüber reden, wie ihr das macht. Ich würde das gerne von euch wissen, dieses Oberthema Sparen, Investieren, Anlegen. Folgt ihr da einer gewissen Strategie? Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht und seid zu gewissen Schlüssen gekommen? Könnt ihr uns ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr das macht? Wir müssen jetzt hier auch nicht die Riesensummen nennen, oder ihr müsst euch, jetzt erwarte jetzt nicht von euch, dass ihr hier euer Bankkonto offenlegt und so. Man kann das ja ein bisschen abstrakter machen und so, aber ehrlich gesagt, ich persönlich, also wenn man so einen Beruf hat, wo man so ein normales Geld verdient, so, dann bleibt ja im besten Fall ein bisschen was über am Ende des Monats. Da kann man sich überlegen, was man damit macht. Und so gibt man das alles aus, ist einem das egal, glaubt man eh nicht dran, dass das irgendwie in ein paar Jahren noch was wert ist, wenn ich das irgendwo hinpacke oder so. Oder spart man darauf, sich irgendwann mal ein Haus zu kaufen? Will man das gerne? Oder will man sich selbstständig machen und da investieren und so? Finde ich persönlich ein ganz schwieriges Feld, aber irgendwie auch ein spannendes Feld, was man so machen kann mit der Kohle, ne? Was man an Finanzprodukten auch erwerben kann. Natürlich vieles in Verruf geraten durch die Finanzkrise, das meiste wahrscheinlich auch zu Recht, und man kann auch darüber reden, was das eigentlich soll. Ne? Diese Art des Kapitalismus können wir alles machen. Ich würde aber erstmal gerne wissen, wie ihr spart, wie ihr anlegt, wie ihr investiert.
Eure Meinung?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Sparen, anlegen, investieren, unser Thema oder unsere Themen heute. Und ich lade euch ein, ein bisschen persönlich zu werden, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wo ihr euer Geld hinpackt, mit welchem Investment ihr vielleicht auch schon mal auf die Nase gefallen seid, wobei ihr ein gutes Gefühl habt, wo ihr euch beraten lässt, welchen Ideen oder welchen Grundlinien ihr da folgt. All das würde ich gerne mit euch besprechen. Also meldet euch 0331 70 97 110. Frank Turner gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute übers Sparen, übers Anlegen, übers Investieren sprechen. Und ich lade euch ein bisschen über Geld zu reden. Ich weiß, es ist in unserer Gesellschaft nicht so üblich. In anderen hingegen ja umso üblicher. Ne? In den USA zum Beispiel kann ja jeder einsehen, wer wie viel verdient, weil die Steuererklärungen einsehbar sind und so. Klar, bei uns ist so ein Thema, da redet man nicht immer so drüber, wie man das macht, nur mit ganz vertrauten Leuten oder in der Familie oder so. Aber wir können das ja heute mal ein bisschen brechen und uns mal darüber austauschen, wie ihr eigentlich spart und wie ihr investiert. Also habt ihr noch so ein gutes altes Sparbuch? Habt ihr ein Tagesgeldkonto? Habt ihr einen Strumpf unterm Kopfkissen? Oder habt ihr Aktien gekauft oder Staatsanleihen oder diverse andere Finanzprodukte, die es da so gibt? Also ich finde das persönlich ehrlich gesagt ganz interessant, dass man sich einfach als Privatmensch informieren kann, ne? Wo auch immer, über verschiedene Internetseiten, Bücher lesen, Seminare besuchen oder was auch immer. Dann kann man so ein Depot eröffnen oder zur Bank gehen und so, und dann kann man also einfach wirtschaftlich tätig werden, ohne dass man jetzt gleich ein Geschäft aufmacht oder irgendwas, sondern eben Aktien und solche Produkte kaufen und verkaufen und so. Auf der anderen Seite auch ganz schön seltsam, so mit Hinblick auf die Finanzkrise und so, was da alles passiert und wie dieses ganze System überhaupt funktioniert, wieso das wertvoller wird, wenn überhaupt keine richtige Wertschöpfung und so stattfindet. Aber am Ende ist ja jeder selbst am nächsten, behaupte ich mal, und überlegt sich, naja, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Lege ich was zu zurück für, wenn ich alt bin, oder investiere ich in etwas? Und ich würde das sehr gerne von euch wissen, wie ihr spart und wie ihr investiert unter 0331 70 97 110. Also seid ihr mal zur Bank gegangen? Habt ihr eine Bank, der ihr vertraut, oder online Händler oder irgendwas? Habt ihr mal einen Finanzplan gemacht, so mit, das habe ich und so sind meine Aussichten und dann bin ich mit der Ausbildung fertig und das könnte rumkommen oder so, und habt wirklich einen Finanzplan, nachdem ihr spart, vielleicht auch so für die private Altersvorsorge oder so? Oder habt ihr einfach aus Neugierde mal Aktien gekauft, irgendwelche Finanzprodukte gekauft und so? Oder macht ihr das gar nicht? Also ich meine, sagen ja auch manche, das ist überhaupt nicht sinnvoll, glauben nicht an dieses System, wollen auch gar nicht Teil davon sein und denken auch gar nicht daran, was dann irgendwann mal ist, weil man lebt ja jetzt. Ist es vielleicht auch gar nicht so ein unvernünftiger Gedanke, was die Lebensfreude und das Gefühl angeht und so. Da gibt es natürlich einmal die Ökonomie und einmal die Emotionen und so. 0331 70 97 110, die Nummer. Wie legt ihr an? Wie spart ihr? Wie investiert ihr? Lasst euch nicht so bitten, erzählt mir ein bisschen was davon, womit ihr vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht habt, was ihr irgendwie gar nicht verstanden habt, wo die euch irgendwas aufgedrückt haben oder so. Oder wo ihr sagt, ja, das ist gut. Ich hatte auch nur 85 Euro im Monat zur Verfügung, habe ich ein paar Jahre gemacht und so. Und kommt was bei rum, lohnt sich, ist für mich auch ein gutes Gefühl. Was habt ihr da gemacht an Erfahrung? 0331 70 97 110. Ruft gerne unter falschen Namen an, wenn ihr wollt. Also quasi anonym. Sagt meinem Redakteur Martin, der eure Anrufe annimmt, dass ihr gerne einen anderen Namen haben wollt. Und dann ist das auch wie immer im Blue Moon überhaupt kein Problem. Vielleicht hören ja auch ein paar Leute zu, die in diesem Business arbeiten. Bei der Bank arbeiten oder beim Finanzdienstleister arbeiten oder so, die von dieser Seite der Medaille ein bisschen was erzählen können. 0331 70 97 110. Sparen, investieren, anlegen. Darum geht's jetzt. Hammer Band in meinen Ohren, Antilopen Gang. Ja, Hip-Hop-Insider kennen sie anscheinend schon länger, mir erst so in den letzten Monaten bekannt geworden. Eine Band mit endlich mal wieder guten Texten im Hip-Hop. Also der ist gerade gehörte Song gar nicht unbedingt so mega repräsentativ dafür. Die haben noch viel, viel bessere. Also irgendwo Klugheit mit Derbheit, mit politischer Attitüde, die Antilopen Gang. Aber wir wollen eigentlich miteinander quatschen und nicht Musik hören hier im Blue Moon, wo es heute übers Sparen, übers Investieren, übers Anlegen gehen soll und ihr eingeladen seid, anzurufen und zu erzählen, wie ihr das macht, wie ihr spart, wie ihr investiert, wie ihr anlegt, was ihr nicht empfehlen könnt, was ihr empfehlen könnt, was euch Spaß macht daran, was euch nervt daran, wo ihr eure Infos holt und so. Also ich stelle mir das so vor, wir erzählen uns ein bisschen was und werden gegenseitig schlauer, was dieses große Feld angeht, und können ein bisschen von unseren gemeinsamen Erfahrungen profitieren.
Eure Meinung? Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Hallo nach Cottbus, zu Biene.
Hallo.
Biene, darf ich fragen, was du beruflich machst oder wodurch dein Geld bei dir reinkommt?
Ausbildung und Nebenjobs, okay. So kleinere.
Also das heißt aber, ein bisschen Geld ist über, um zu sparen oder zu investieren.
Auf jeden Fall. Also ich muss natürlich auch gucken, ich habe ein Kind. Da kriege ich ja natürlich auch noch ein paar Sachen. Also hier Unterhalt und
Kindergeld.
Elterngeld jetzt nicht mehr, aber Kindergeld, genau. Kindergeld kriege ich auch noch selber, weil ich noch jung bin. Ja.
Mhm. Echt, du kriegst für dich und für dein Kind Kindergeld?
Ja.
Ist ja geil. Obwohl dein Kinder, ach so, weil du noch in der Ausbildung bist. Deswegen genau. kriegst du noch Kinder. Was eigentlich deine Eltern kriegen, aber sie überweisen es dir weiter.
Genau.
Okay. Und weißt du noch, Biene, wann der Moment war, wo du das erste Mal gedacht hast, also jetzt, wo nicht viel, aber immerhin ein bisschen was reinkommt und auch ein bisschen was übrig bleibt, muss ich mir mal Gedanken machen, was ich damit mache?
Mir wurde das eigentlich mehr oder weniger so aufgezwungen. Also nicht, dass meine Eltern gesagt haben, hier, du musst sparen, das ist ganz wichtig, aber ich bin einfach mal zur Bank gegangen und habe mich beraten lassen. Das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist, weil ein bisschen Geld wollte man dann schon auf der Seite haben, weil es kommen ja manchmal auch so Dinge, die man nicht berechnen kann. Mhm. Und dann habe ich mir einige Sachen so angehört und habe mich dann für 3 Sachen entschieden.
Mhm. Für 3, ja?
Ich habe ja eigentlich 4 Sachen, wo ich spare. Das eine ist eine Ausbildungsversicherung.
Was ist das?
Da zahle ich jeden Monat 50 Euro ein, da komme ich aber gar nicht ran. Also wenn jetzt meinetwegen schon, übertrieben gesagt, 1.000 Euro oben sind, komme ich da nicht ran, auch wenn ich es dringend bräuchte. Das ist halt einfach so geschützt. Das wird mir ausgezahlt allerhöchstens nach 18 Jahren, aber eigentlich ist dieser Stufenplan nach 20 Jahren geplant, dass es mir ausgezahlt wird und dann sind da 12.000 Euro zusammengespart.
Ah ja, das weißt du schon, dass es dann 12.000 Euro sind. Und wie ist das verzinst oder was kriegt man da dafür, dass man denen jeden Monat 50 Euro gibt?
Ich krieg irgendwie, keine Ahnung, was mit den Zinsen ist. Aber ich krieg auf jeden Fall von denen, also dadurch, dass ich ja mit meinem Kind das nicht gleich von Geburt an gemacht habe, sie war erst, weiß ich, ein Jahr alt und dieses Jahr kriege ich quasi mit Zinsen geschenkt, dass es quasi glatte 12.000 Euro sind.
Ah, okay. Und wieso heißt das Ausbildungsversicherung?
Das schimpft sich so, weil man zum Beispiel, wenn das Kind 20 ist, geht man davon aus, dass sie in einer Ausbildung ist oder Studium macht.
Ah, okay.
Und dass man das dafür benutzt. Natürlich kann ich das mir auch auszahlen lassen, dass sie davon sich ein Auto kauft, eine Wohnung, sonst was damit macht.
Mhm.
So.
Mhm.
Muss ich der Bank keine Rechenschaft darlegen, warum und wie ich das auszahlt und was ich damit gemacht habe, muss ich nicht machen.
Okay, also ich hätte gedacht, eine Versicherung für deine Ausbildung, aber nein, für die Ausbildung deines Kleinkindes.
Okay. Ist auch ganz praktisch, wenn ich jetzt sterbe, was wir nicht hoffen, ist es quasi eine Lebensversicherung. Das Geld, was ich bis dato angespart habe, wird dann meiner Tochter überschrieben, egal wie viel oder wie wenig das ist.
Und auch schon verzinst zu dem Satz, der vereinbart wurde.
Genau, also ist natürlich traurig, das zu hören, aber es ist halt dann so abgesichert, weil die Ausbildungsversicherung wird ja dann nicht weiter bezahlt, wenn ich nicht mehr da bin.
Ja, ja, es ist wenig romantisch, aber also warum nicht an diesen Fall denken?
Ja, also es ist auf jeden Fall so Art Lebensversicherung.
Was machst du noch? Was machst du noch?
Ich spare 20 Euro auf dem, ist jetzt wenig und ist auch total behindert, aber Entschuldigung, auf so ein Sparbuch. Das sind, also die 20 Euro sind für kleine Dinge, wo man sagt, oh, jetzt bräuchte ich mal schnell 20 Euro, da kann man ja schnell ran, Sparbuch zur Bank und geholt.
Mhm.
Da geht es mir auch gar nicht um die Zinsen, dass da irgendwie viel gibt, weil da gibt es ja kaum noch
was. Also
es
ist so ein ganz normales Sparbuch, ja?
Genau.
Okay, sowas. Da gibt es dann, was gibt es da, 0, ich weiß es nicht genau.
Ich habe
also,
Zinsen, keinen Ahnung.
Liegt aber, glaube ich, unter der Inflationsrate.
Ja,
oder?
Auf jeden Fall, ja.
Wo ist denn die Inflationsrate im Moment?
Keine Ahnung.
1% oder so? Ich guck mal nach. Ja, und
aber,
warum machst du das einfach so aus Gefühl?
Ja, weil es mir halt manchmal braucht man wirklich, auch wenn es nur 20 Euro sind oder was auch immer da auf dem Konto oben ist. Manchmal ist es halt so und dann hatte ich halt noch ein anderes Konto, da spare ich jeden Monat 50 Euro hoch und das ist halt so ein Festkonto, da komme ich zwar einfacher ran, aber es ist halt noch ein bisschen umständlicher zu sagen, hier, ich gehe mit meinem Sparbuch zum
Geldmann, zum Halter. Geldmann, oh, hallo Geldmann. So einen müsste man heiraten.
Ja, das wäre natürlich optimal. Kann ja jemand anrufen, der das hat oder ist.
Und das heißt also 50 Euro auf so eine Art Festgeldkonto, was du aber auch gegebenenfalls auflösen könntest oder wie funktioniert
das? Genau, das ist halt für größere Dinge, wenn halt Betriebskostenabrechnung kommt, wo man nicht gleich alles bezahlen kann auf einmal oder Waschmaschine kaputt oder so.
Mhm.
Und da kommt auch auf das Sparbuch kommt dann halt, ist jetzt kein Sparbuch, aber ich sag mal jetzt mal so, das ist, da kommt auch alles, was ich an Geld so noch extra bekomme oder finde, kommt da hoch. Nein, ich finde jetzt nicht hier 50 Euro auf der Straße oder so, sondern einfach gesagt, wenn ich Geburtstag habe und mir meine Omi 50 Euro schenkt, dann mache ich das da hoch.
Okay, und wie wird das verzinst? Weißt du das auswendig?
Nee, tut mir echt leid,
okay.
Da müsste ich mich vorbereiten, aber...
Würde mich mal interessieren, weil es heißt immer, dass diese ganzen Sachen, die halt so relativ safe sind, wie eben so ein Festgeldkonto, was man aber auch wieder auflösen kann, ich weiß jetzt nicht, wie das in Bankdeutsch heißt oder wie genau dieses Produkt heißt, was du da benennst, aber eine ungefähre Vorstellung davon haben wir ja, dass sich das eigentlich so wenig lohnt, weil es so wenig Zinsen dafür gibt, dass man sich eigentlich Gedanken machen muss, wie gehe ich ein bisschen risikofreudiger an die Sache ran, wenn ich wirklich was davon haben will. Wenn ich natürlich sage, okay, ich will es einfach nur nicht im Strumpf haben und es soll da irgendwo liegen und möglichst nicht weniger werden, dann kann man sowas natürlich noch machen, ne? Also
ja, ich denke, das ist so meine Denkweise. Wenn ich es nämlich da liegen hätte und so einfach zur Verfügung stehen hätte, dann würde ich es nämlich nicht anlegen, sondern ausgeben.
Kannst du Leute verstehen, die das so machen? Und aus welchem Grund auch immer? Kannst du schon verstehen, ja? Weil du klingst jetzt so sehr solide und sehr bedacht bei diesen Gelddingen und so. Und andere Leute sagen, ja, weißt du was, die paar Tausender, die ich vielleicht in Jahren zusammenkriege, das, ob ich die habe oder nicht, das bringt es dann auch nicht.
Ja, ich denke schon, dass das vernünftig ist, so zu denken heute. Weil heute ist, merkt man ja, ist der Euro fast weniger wert als damals. Den man spart, natürlich.
Der Euro weniger wert als wann jetzt?
Damals.
Was? Damals vorm Krieg.
Mehr Geld auf die Zinsen. Ja, genau. Wegen der Inflation und es gab es ja schon damals, da hat man für ein Brot 23.000 deutsche, keine Ahnung was
Reichsmark
bezahlt. Genau, Bildungslücke, das Grüßen. Und das ist halt, da sieht man halt, da braucht man nichts sparen. Eigentlich. Ich meine, ich kenne Freunde, die sagt, ja, ich investiere in Sachen, da sehe ich das, was ich gespart habe.
Ja, okay, aber die.
Dann sehe ich mein Geld.
Aber sie meint Sachen, Klamotten oder.
Klamotten,
Dinge,
genau.
Aber die werden ja weniger wert.
Ja,
also in dem Moment, wo du dir eine Hose kaufst, ist die ja schon nur noch 20% von dem wert, wenn du sie wieder als gebraucht verkaufen willst. Also.
Ja, aber sie spart nicht gerne.
Okay.
Weil sie auch nicht wüsste, was sie dann mit dem vielen Geld machen sollte.
Aber ich meine, mit dieser Mega-Inflation, die es in der Weimarer Republik zum Beispiel gab, die du jetzt angesprochen hast, das ist ja schon irgendwie auch ein Argument, ne? Also wir können uns das vielleicht gar nicht vorstellen, die wir alle so doch ökonomisch relativ behütet aufgewachsen sind in den letzten 10, 20 Jahren und noch länger, aber so sparen ist ja schon auch eine Wette auf die Zukunft, oder? Man glaubt irgendwie daran, dass der Laden schon so weiterläuft. Wenn sowas passieren sollte, eine wirklich große Krise, ein großer Crash, noch viel größer und schlimmer als die Finanzkrise, die wir erlebt haben, dann ist das einfach weg.
Auf jeden Fall. Also da mache ich mir auch Gedanken, was passiert mit meinem Geld? Ich habe hier ja Monate, jahrelang eingezahlt und dann auf einmal soll das nichts wert sein. Es fehlt mir ja am Ende am Monat und dann wollen sie mir erzählen, dass das nichts mehr wert ist. Dann würde ich natürlich auch toben. Aber letztendlich kann ich dann gar nichts mehr machen, weil wenn die Börse sagt, hier nichts wert, nicht mal Gold irgendwas wert, dass man das dann irgendwie aufwerten könnte, nee. Ja, es ist halt eine harte Sache. Die da nicht gespart haben, die sagen sich, zum Glück habe ich das nicht gemacht.
Ich habe wenigstens gelebt.
Ja,
oder
aber
man kann ja auch leben und sparen, aber ich habe noch mehr gelebt oder habe das Geld wirklich dafür ausgegeben, dass es mir aktuell gut tut. So, obwohl es auch viele Leute gibt, die ihr Geld für totalen Quatsch ausgeben, der sie auch nicht weiterbringt oder die sie auch nicht wahnsinnig froh macht. Das ist ja auch noch sinnloser.
Ja, das ist ja jetzt Ansichtssache. Vielleicht macht, wenn deine Freundin jetzt einen Sack Sand kauft und sie sich denkt, oh, schön, Urlaub. Und du dir denkst, ach du Scheiße, Sand? Was willst du mit Sand? Ja, das ist halt Ansichtssache, was halt für jemanden schön oder nicht ist.
Okay, das merke ich mir. Wenn die irgendwann mit einem Sack Sand nach Hause kommt, weiß ich Bescheid.
Das war nur ein Beispiel.
Nee, aber super, Investment in Sand. Ja.
Klar.
Ich habe so Bekannte, die haben irgendwie ein bisschen Geld gespart oder die hatten ein bisschen was geerbt von der Oma und so und die wollten unbedingt so eine Datsche haben irgendwie und die haben sich dann so eine Datsche gekauft und es war auch echt nicht so billig, wie man denkt und so und dieses Erbe weg dafür und alle haben gesagt, seid ihr bescheuert und dann müsst ihr doch anlegen und und die haben dann gesagt, so nehmen wir es, wir investieren in Lebensqualität. Wir sind jetzt jedes Wochenende auf unserer Datsche und wir sind richtig froh. Das ist doch viel wichtiger als alles andere.
Auf jeden Fall, das hätte ich auch so gemacht. Ich meine, klar, man weiß nicht, was im Alter so kommt, wo man das Geld eventuell brauchen könnte. Man sieht ja nur Pflegekosten und hast du nicht gesehen. Aber eigentlich will man dann auch gar nicht so weit denken, weil das muss man dann entscheiden oder entscheiden lassen, wenn es soweit ist.
Ja, Aber wir halten fest, Biene, du auf jeden Fall mit mehreren Produkten, mit mehreren Sparmöglichkeiten am Start und das auch ja, mit einem guten Gefühl dabei.
Auf jeden Fall.
Danke für den Anruf.
Ja, bitteschön.
Tschüss.
Tschüss.
Biene, 21 aus Cottbus und schon junge Mutter, die verschiedenste Sachen spart, in verschiedenste Sachen investiert. Einmal eine Ausbildungsversicherung für ihr Baby, für ihr kleines Kind. 50 Euro im Monat haut sie da rein, sodass sie dann irgendwann, so hofft sie oder so ist der Deal mit der Bank, 12.000 Euro rausbekommt, wenn ich es jetzt richtig, oder mindestens 12.000, hast du es auch so, Martin? 12.000, ne, rausbekommt, wenn das Kind dann 18 ist oder so. Dann spart sie noch 20 Euro auf so ein ganz normales Sparbuch, einfach nur, um das so ein bisschen wegzulegen und auch sich wieder nehmen zu können. Und 50 Euro auf ein Konto, wo sie weniger leicht rankommt. Nach den Nachrichten sind in der Leitung Christopher, der auch schon mal in Immobilien, in Aktien investiert hat, da seine Erfahrungen gemacht hat. Und Julian, der gar nicht spart, und aber erzählt, wie er das beobachtet, wie andere Leute sparen. So nehme ich mal an. Reiht euch gerne ein, ruft gerne an, kommt mit mir, mit uns ins Gespräch. Wir reden über das Sparen, über das Anlegen, über das Investieren. Und ich möchte gerne eure Erfahrungen hören hier in der Sendung gleich nach den Nachrichten wieder.
Fritz. Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder. Tag. Also wenn ich mir eure Reaktionen auf unserer Facebook-Seite auf dieses Thema anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, Sparen interessiert euch nicht. Aber ist natürlich nicht repräsentativ. Stefan schreibt, klar empfehlen die das, und er meint damit die Finanzmenschen, die in unserem Post zitiert sind, die also empfehlen, auf jeden Fall zu investieren, auf jeden Fall zu sparen, sich auf jeden Fall Gedanken um Geld zu machen. Also Stefan schreibt, klar empfehlen die das, damit sie mit unseren Geldern arbeiten können und reich werden. Und Raul schreibt, jeder Euro wird auf den Kopf gehauen, sparen ist sinnlos. Und Caroline meint, sparen leider nicht möglich, beziehungsweise nicht für mich. Mein Sohn bekommt 50 Euro jeden Monat auf ein Konto. Hoffentlich freut er sich, wenn er 18 ist. Sparen, anlegen, investieren ist das Thema dieser Sendung. Ja, also wenn ihr die Zeitung lest, dann sagen die Artikel und Kommentare, es bringt überhaupt nichts so klassisch zu sparen. Sparbuch bringt überhaupt keine Zinsen, liegt unter Inflationsniveau. Du kannst es dir auch schenken. Und da muss man investieren. Aber investieren, das will gelernt sein. Also Aktien einfach mal so kaufen, damit kann man ja eigentlich fast nur auf die Nase fallen. Andere investieren hingegen in ihre Selbstständigkeit oder sparen und möchten sich gerne eine Immobilie kaufen oder so. Und ich würde gerne wissen, wie ihr das macht mit dem Sparen, wie viel ihr zurücklegt und wo und wie, wo ihr euch habt beraten lassen, für welche Produkte ihr euch entschieden habt, für welche nicht und so, und um welchen Sinn ihr darin seht, was, welche Hoffnung ihr damit verknüpft, mit eurem Sparen, mit euren Investments.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Also ich meine wirklich die ganze Palette von Riester-Rente bis hin zu wildeste Aktienfonds aus usbekischen Ölfirmen generiert oder so. Welche Erfahrungen habt ihr? Was habt ihr da erlebt? Wofür habt ihr euch entschieden? Warum habt ihr euch beschäftigt? Worüber habt ihr nachgedacht? Lasst uns ein bisschen daran teilhaben. Wir müssen nicht über konkrete Summen reden. Wir müssen nicht euer Einkommen oder irgendwas offenlegen. Es geht mir so darum, was macht man eigentlich mit dem Geld? Was ist sinnvoll? Was sichert einen wirklich ab? Woran glaubt man? Worin vertraut man, worin auch nicht? 0331 70 97 110. Christopher,
sei hallo, grüßt. Schönen guten Abend.
Hallo.
Als erstes würde ich gerne mal auf euren Sack Sand zurückkommen.
Ja.
Das ist nämlich, ich habe vor einer Weile nämlich gerade mal einen Film gesehen, wo Sand als Wirtschaftsgut das ganz große Thema war, dass der Sand nämlich knapp war und die Preise explodieren.
Das war aber eine Fiktion, oder?
Das war keine Fiktion. Das war nämlich so unglaublich, weil die Welt so viel Sand braucht, weil zum Bauen braucht man halt überall Sand. Und dass die Industrie halt schon Schwierigkeiten hat, es geht ja auch immer darum, zu welchem Preis man eine Ware bekommt. Und wenn Sand halt zu teuer wird im Verhältnis zu dem, was es am Markt bringt, dann kann das halt auch ein Problem werden. Vor allem, wenn man das Zeug halt, was weiß ich, in solchen Mengen wie Erdöl braucht, mal vielleicht übertrieben gesagt.
Das
man
ist
braucht
interessant.
Halt gigantische Mengen.
Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Also man nimmt Sand so als, das ist ja da, ne, in rauen Mengen.
Eben, und, aber wenn du auf einmal kosten. Praktisch Berge davon brauchst und diese Mengen so gigantisch sind, dann ist ja klar, dass das ein Wirtschaftsgut ist und dass du auch das ja logistisch auch irgendwoher bekommen musst. Mhm. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie interessant halt die ganze Wirtschaft ist und wie komplex die ist. Dass letztendlich ja alle Dinge, mit denen auf der Welt, also alles, was auf der Welt irgendwie einen Wert hat, muss ja auch irgendwie geschaffen werden und transportiert werden.
Und du kannst als Kleinmensch von deinem heimischen Computer aus an quasi allen diesen Entwicklungen teilhaben, weil du ja von allem in irgendeiner Form Anteile also kaufen kannst, sagen, damit spekulieren kannst.
Mit wahren Termingeschäften habe ich keine Erfahrung, aber das kann man machen. Also weil letztendlich sind alles Waren, die auch gehandelt werden.
Ja. Also ich habe auch keine Erfahrung damit, aber es ist klar, dass es geht und dass man das machen kann. Als man also als volljähriger Mensch, so man denn irgendwie mit einem Investitionsvolumen, das von 100 bis 100.000 Euro oder was irgendwie ausgestattet ist, kann man sich hinsetzen und kann ökonomisch tätig werden.
Du kannst alles. Du hast die unterschiedlichsten Werkzeuge mit den unterschiedlichsten Gewinnchancen. Je höher halt die Gewinnchancen sind, desto höher auch die Risiken. Und aber es ist halt so, je risikoreicher die Sachen werden, desto mehr musst du dich einfach befassen. Und selbst wenn es nur eine simple Aktie ist, das macht halt Stress. Weil wenn du die halt einfach hinlegst und dann Jahre wartest, das ist, das kann funktionieren, aber das dauert halt auch sehr lange. Das heißt, in dem Moment, wo du echt höhere Ambitionen hast und dich damit beschäftigst, dann geistert das halt permanent in deinem Kopf rum und du hast eigentlich keine ruhige Minute mehr. Und insofern zahlst du halt auch deinen Preis dafür.
Also ich lese immer in so, weiß ich nicht, wenn man mal so einen Wirtschaftsteil liest oder irgendwelche Ratgeber oder so. Also wenn du DAX-Aktien kaufst und die nur lang genug liegen lässt, also deutsche Aktien, also von den deutschen Top 100 Unternehmen, dann kannst du eigentlich nichts verkehrt machen, denn historisch gesehen zumindest wird der DAX auf kurz oder lang auf jeden Fall klettern.
Ja, da ist schon was dran.
Aber
viele diese Zocker, die haben einfach nicht die Nerven, die wollen nicht warten, die müssen halt immer irgendwas tun.
Ja, du kannst halt auch nicht viel damit verdienen. Also er wird ja nicht von heute auf morgen auf einmal tausende Punkte steigen oder
so. Ja, vor allen Dingen, was halt auch wichtig ist, wann du einsteigst. Also was ich total idiotisch finde, wenn man wie ein Herdentier den anderen hinterherläuft und das kauft, was gut geht, weil das ist ja der größte Schwachsinn, dann was zu kaufen, wenn es schon einen hohen Preis hat.
Ja, aber auf der anderen Seite, wie viel Know-how und wie viel Gefühl brauchst du und wie viel Wissen auch, wenn du antizyklisch investierst oder dann dich für Dinge interessierst, für die sich die Herde gerade nicht interessiert.
Ne? Ja, aber ich meine, du kaufst doch nicht eine Ware, die schon einen wahnsinnig hohen Preis hat, und eigentlich die anderen schon alle verkaufen wollen. Da bist du doch blöd, wenn du praktisch zu diesem Maximalpreis kaufst. Also ich meine, man kauft doch eine Ware sozusagen. Da liegen die Gewinnchancen. Wenn du praktisch der Detektiv bist und versuchst herauszufinden, wo sind Firmen, die unterbewertet sind.
Klar. Aber ich stelle mir jetzt so Leute vor, die das professionell machen und die wirklich das beruflich machen, dahinterher sind und die steigen selbst dann noch ein, wenn es hoch ist, weil sie davon ausgehen, dass es noch ein bisschen höher steigen wird und sie werden es übermorgen wieder verkaufen, jetzt mal ganz
viel. Ja, aber das sagen wir mal, es gibt ja diesen Sekunden- oder Millisekundenhandel, wo diesen Computerhandel, der übrigens inzwischen, ich glaube 50, habe ich gerade letzten Tag gehört, 50 oder 60% des Börsenhandels sind praktisch in diesem Millisekundenbereich. Das heißt, da werden werden Geschäfte abgeschlossen, die wirklich nur anscheinend Bruchteile einer Sekunde halten, die bestimmte Investoren halt eine Aktie und stoßen die halt dann ab und verdienen halt einfach an Centbeträgen, aber dadurch, dass sie so große Mengen handeln, verdienen sie halt daran. Das ist halt nur was, das ist was für Profis.
Aber wenn du jetzt schon sagst, dass 50% des Börsenverkehrs solche Trades sind, solche Geschäfte sind, da stellt sich dann für mich die Frage, als jemand, der in einer beruflichen Situation ist, wo er sich vielleicht mal überlegen kann, ob er irgendwo ein bisschen was investiert, will ich Teil von so einem Quatsch sein? Also, weil das irgendwie nichts Gesundes sein kann für Volkswirtschaften und Menschen, ist doch offensichtlich, oder?
Ja, ich glaube, es ist schwer, da insgesamt halt jetzt zu einem Ergebnis zu kommen, weil halt diese ganzen Börsengeschichten, die sind so vielfältig und das kann man deswegen nicht in einen Topf schmeißen. Weil du, es steht dir ja frei, sozusagen eine langfristige Investition zu tätigen und die Firma zu suchen, wo du, also wenn du das aus verschiedenen Punkten beleuchtest, wo du sagst, das aus meiner Sicht muss das ein Erfolg werden. Und hin und wieder habe ich auch schon diese Beobachtung gemacht, so diesen ganz praktischen Weg zu gehen, wenn man zum Beispiel gute Produkte im Alltag entdeckt und sich dann für die Firmen anfängt zu interessieren und man dann so ein Gefühl dafür bekommt, wenn man so die Marktposition dieser Firma sieht, selbst sogar einen Bezug zu diesen Produkten hat und immer wieder sieht, oh, die sind ja irgendwie ganz vorne bei ihren Produkten. Das war ganz früher zum Beispiel bei Nokia war mir das aufgefallen. Dass man gesehen hat, oh, die haben ja irgendwie gute Telefone und es war ja auch dann lange eine Erfolgsstory. Also so kann man das auch mal. Aber ich glaube, es gibt so wahnsinnig viele Strategien, die man sich da zulegen kann. Und da muss, glaube ich, auch jeder seine eigene Strategie finden. Nur es macht halt keinen Sinn, blauäugig ein Produkt zu kaufen und das geht halt einfach nach hinten los. Oder irgendein Finanzberater zu vertrauen, das würde ich nicht machen. Das habe ich mal gemacht, aber das war Blödsinn.
Aber zwei Sachen noch dazu. Auf der einen Seite finde ich diese Welt so abgefahren, wenn man schaut, also eine Aktie kaufen, das ist ja noch relativ leicht, so das Verständnis, ein Anteilsschein an einer Firma und da kann man die kaufen, die haben einen bestimmten Stückpreis und dann hat man irgendwie einen Teil von dieser Firma und wenn die Firma Gewinne erwirtschaftet, wertvoller wird, dann steigt auch die Aktie und so. Und dann gibt es ja aber diese ganzen sozusagen künstlichen Produkte, die im Prinzip Finanzdienstleister sich ausdenken, wo sie irgendwelche Fonds mit irgendwelchen anderen, ich rede jetzt mal wirklich als Laie, so querbeet, mit irgendwelchen anderen Sachen vermischen, Sachen, die dann teilweise gar nicht mehr in der Realität da sind, sondern die nur noch virtuell quasi abgebildet werden.
Genau, und da ist zum Beispiel, fällt mir dazu ein, dieses Ding, was sich der Senat und die BVG geleistet haben. Die haben ja damals, die Bahnen haben sie praktisch irgendwie verkauft und haben sie dann irgendwie so, ich weiß nicht, über abenteuerliche Geschäfte zurückgeleast oder so. Also es waren voll spekulative Geschäfte und am Ende haben die x Millionen verloren, weil sie praktisch gezockt haben und weil auch niemand mehr verstanden hat, was eigentlich bei diesen Geschäften abläuft.
Aber das Unternehmen ihr Tafelsilber verkaufen, um es dann zurückzuleasen, ist ja gar nicht so selten, damit sie sich dann sanieren und sozusagen diese hohen Festkosten nicht mehr
haben. Aber ich glaube, das sind eben zum Teil, ich habe das gerade die Tage eben wieder gelesen, auch nicht nur BVG, auch andere Unternehmen, das sind dann so komplizierte Konstruktionen, da blicken ja selber die diese Geschäfte abschließen, nicht mehr durch. Und die haben jetzt praktisch Klagen, die dagegen und sagen, sie sind ja, waren die Berater von denen, die beraten haben, das waren letztendlich Berater, die von der Gegenseite bezahlt wurden. Ja? Und deswegen sagen sie jetzt, wir akzeptieren jetzt nicht diese Schulden, wir wollen das zurückhaben oder weil sie einfach falsch beraten worden sind und weil sie überhaupt nicht durchgeblickt haben, was sie da gemacht haben. Und das sind sozusagen angeblich Profis gewesen.
Ja, also das heißt, du würdest auch schon sagen, dass dieser ganze Finanzmarkt so ein bisschen pervertiert schon ist dadurch, oder?
Ja, aber das war es schon immer. Ich meine, diese ganzen Optionsscheine mit den starken Hebeln, und die hat es schon wahrscheinlich immer gegeben oder schon ewig lange. Und deswegen, deswegen muss man oder sollte man das machen, was man voll und ganz versteht. Also auf jemanden zu vertrauen und blind irgendwo zu investieren, da würde ich die Finger weglassen. Und vielleicht ist es dann auch am besten, in Sachwerte zu investieren, wo am Ende halt nicht nur heiße Luft übrig ist. Und das hat mich eigentlich von Anfang an auch bestärkt, in Immobilien zu investieren. Also erstmal, dass man erstmal dafür sorgt, dass man ein Dach über dem Kopf hat, und das ist sozusagen für sein ganzes Leben dann ein Stück Sicherheit.
Kurzer Aufruf an alle, die zuhören und sich so ein bisschen angesprochen fühlen davon. Wir reden übers Investieren, übers Anlegen, auch übers Sparen in dieser Sendung. Und solltet ihr Erfahrung damit haben, worüber Christopher und ich gerade reden, komplizierte Finanzprodukte, ja, Anlageberater, wem vertraut man, wo geht man hin, wofür entscheidet man sich? Christopher sagte gerade, man sollte auf keinen Fall investieren in irgendetwas, was man nicht wirklich verstanden hat. Würden mich eure Erfahrungen und eure Meinung dazu sehr, sehr interessieren, unter 0331 70 97 110. Fühlt euch eingeladen anzurufen. Christopher, in Immobilien investieren, das muss man sich ja auch erstmal leisten können, oder?
Es ist halt, ich muss sagen, im Moment ist es, finde ich, überhaupt zu investieren, ist es ganz, ganz schwer. Weil die Immobilien haben Preise erreicht, also Fantasiepreise erreicht, die eigentlich auch schon fast ein bisschen nach einer Blase aussehen. Die Börse ist sehr hoch bewertet, also auch zu hoch. Im Moment ist es ganz schwer, aber vor 10, 20 Jahren, gerade in Berlin, war halt ein gigantisches Aufholpotenzial. da konnte man Immobilien dann halt noch richtig günstig kaufen. Und also ich habe zum Beispiel über eine Zwangsversteigerung meine Eigentumswohnung erworben und habe da ein richtiges Schnäppchen gemacht. Aber das war halt auch noch zu einer Zeit, wo dieser Hype noch nicht da war.
Ja.
Sondern wo einfach noch nicht so viele Leute drauf geguckt haben, weil inzwischen ist das halt so, selbst wenn Auktionen sind, da die Säle sind brechend voll und die Leute überbieten sich. Das ist also, es ist im Moment ganz schwer, da kann man eigentlich vergessen.
Wenn du dir mal anguckst, was so normale Wohnungen in normalen Lagen in Berlin jetzt kosten, ich frage mich immer, das können sich doch keine normalen Menschen mit normalen Berufen mehr kaufen.
Ja,
das können sich doch eigentlich nur noch irgendwelche Konsortien kaufen, die da professionell investieren, aber nicht mehr so normale Familien oder Paare oder Einzelmenschen, die dann da wirklich wohnen.
Und nicht nur das, selbst wenn sie das Geld hätten, es rechnet sich vorne und hinten nicht. Das heißt, normalerweise hat man ja ergibt sich der Verkaufspreis ungefähr, sagen wir, durch die 15-fache Jahreskaltmiete. Aber die Preise, die heute aufgerufen werden, die sind ja zum Teil 20, 25 jahresfache Miete. Also das geht vorne und hinten nicht auf. Also wer zu den Preisen kauft, ich weiß nicht, warum er das macht, ob die Leute darauf hoffen, dass es noch weiter steigt. Aber
ich bin mir sicher, dass es noch weiter steigt.
Ja,
also, ich meine, Angebot und Nachfrage regeln jeden verdammten Markt und so viel Wohnungen kannst du gar nicht bauen, wie die Nachfrage in Berlin noch weiter steigen wird oder zumindest auf sehr hohem Niveau bleiben wird. Oder?
Halt,
also meinst du, Berlin wird jetzt unattraktiv und in 5 Jahren ziehen nicht mehr so viele hierher und ach nee, Berlin, wir gehen jetzt lieber nach Prag? Kann ich mir
das
gar nicht vorstellen.
Das kommt halt von den ausländischen Investoren, weil die Berliner selbst, die haben die Kohle ja nicht gehabt und haben sie heute wahrscheinlich immer noch nicht.
Ja, das ist halt so ironisch, oder? Irgendwelche anderen Leute kommen und kaufen die halbe Stadt.
Weil wenn man mal sieht, die Kaufkraft der Stadt, habe ich neulich gerade eine Statistik gelesen, die ist nach der Wende ja sogar ein paar Jahre gesunken und dann ist sie gestiegen. Und wenn man das so überschlägt, dann ist die, glaube ich, seit der Wende so um 15 oder 20% nur gestiegen.
Hm.
Ja, und das steht ja in keinem Verhältnis. Die Immobilienpreise, die haben sich wahrscheinlich verdreifacht oder so.
Hm.
Also.
Ja, ich meine, die Mieten haben sich auch wahnsinnig erhöht und Wohnungen findet man kaum. Das heißt, das sind Leute, die zahlen die Mieten. Wie auch immer, wovon auch immer.
Das ist unglaublich. Also das führt halt zu einer totalen Verdrängung.
Christopher, das heißt also für dich, so ein seriöses Investment, Eigentumswohnung, hast du gesagt, vor 10, 20 Jahren, als du investiert hast, sahen die Preise noch ein bisschen anders aus, aber deine Überlegung dabei war, ich wohne halt selbst drin, also kann das erstmal nicht falsch sein, oder?
Genau, ja. Einfach mit Sachwerten, wenn sie nicht total überbezahlt sind, kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Insofern war für mich Immobilie eigentlich immer die allererste Wahl, weil Immobilien sind halt krisenfest, wenn die Wirtschaft noch so sehr in den Keller rauscht und die Aktien nichts mehr wert sind, die Immobilie, in der man wohnt, die behält immer ihren Wert.
Ja, solange man nicht, also du hast in der Wirtschafts- und Finanzkrise gehen in Vereinigten Staaten zum Beispiel, was da mit dem Immobilienmarkt passiert ist, alle diese Häuser auf Pump gekauft, dann konnten die Kredite nicht mehr bezahlt werden und da hast du ganze Straßenzüge ja gesehen,
ja,
wo For Sale stand. Also
genau,
ganz so ist es ja auch nicht, oder? Dass
ja,
es auf jeden Fall einen Wert behält.
Ja klar, ich meine, wenn du selber kein Kapital hast und eine Immobilie völlig überbewertet kaufst, dann kaufst du ja keine Substanz, dann kaufst du ja praktisch auch nur heiße Luft.
Hm.
Und das nützt dir ja auch nichts.
Hm.
Ich meine, vielleicht gibt's noch mal eine Hoffnung, wenn sozusagen, wenn die Wirtschaft wieder total einbricht und dann die Leute, die jetzt so sich vollkommen so also auf Kante finanziert haben, dass die dann praktisch, also dass diese Immobilien dann wieder in den Zwangsversteigerungen landen und dann vielleicht ein Schnäppchen für die werden oder wieder eine Einstiegsmöglichkeit für die ein bisschen was gespart haben. Das könnte eine Möglichkeit werden, aber im Moment halt. Ja, also sehe ich da, also in Berlin sowieso eigentlich keine Möglichkeit, was zu kaufen. Das ist, glaube ich, echt leergefegt.
Hast du allgemein, wenn du dir die Weltwirtschaft ansiehst und dich selbst als kleines, aber ökonomisch handelndes Subjekt in diesem Ganzen betrachtest, hast du ein Vertrauen darin, dass auch die nächsten Jahrzehnte diese Ökonomie in irgendeiner Form so funktionieren wird, dass du zumindest als ja global betrachtet relativ privilegierter Mensch zumindest positiv daran teilhaben kannst? Oder kannst du dir vorstellen, dass wir auch sowas erleben, wie wirklich eine massive Weltwirtschaftskrise und das alles auf einmal die Vorzeichen ändert?
Man kann sich jetzt nicht vorstellen, wo für den normalen Bürger die Chancen auf einmal herkommen sollen. Also weil wenn du praktisch heute das, was du in deinem Leben erarbeitest, wenn du damit dir nicht mal mehr dein Dach über dem Kopf finanzieren kannst, also gut, das kannst du vielleicht dann in irgendeinem so strukturschwachen Gebiet, aber im Ballungsraum kannst du dir diesen Lebenstraum praktisch kaum noch erfüllen. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Früher hatte man noch die Motivation zu sagen, ich arbeite 10, 20 Jahre in meinem Leben und habe einen guten Beruf und dann kann ich mir mein Eigenheim leisten. Und selbst diesen Traum kann man dann heute, also in Ballungsraumnähe nicht mehr haben. Das ist, denke ich mal, das ist sehr enttäuschend. Keine Ahnung, ob da die Karten irgendwie mal neu gemischt werden, aber da müsste man ja das Kapital komplett neu verteilen. Anders, wie sollen sonst die Karten neu gemischt werden?
Hm. Naja, also indem man, weiß ich nicht, so ein doch relativ entfesseltes System, wie es jetzt ist, durch negative Erfahrungen, nämlich so ein Teilzusammenbruch, neu organisiert und da irgendwo eine, weiß ich nicht, Erkenntnis, Einsicht, eine Neuorientierung kommt, dass man es anders organisiert.
Ja, aber das sind dann letztendlich auch wieder, das ist eine Art sozialistische Gedanken. Also dass man sagt, das, was sich ja angehäuft hat, das ist
da habe ich wieder heimlich sozialistische Gedanken geäußert.
Wie bitte?
Habe ich wieder aus Versehen heimlich sozialistische Gedanken geäußert?
Weil der Sozialismus ist ein böse, selbst wenn man dieses Wort mal nicht gebraucht, sondern einfach sagt, es tut der Motivation einer Gesellschaft, der arbeitenden Bevölkerung halt nicht gut, wenn sie praktisch keine Motivation mehr hat, was zu bewegen.
Ja, deswegen sollten die Eintrittskarten in den Fußballstadien auch nicht zu teuer werden.
Das ist dann noch
ihr Substitut
Brot und Spiel für das frustrierte Volk, ja.
Naja, obwohl man unterschätzt da auch das, was Fußball alles noch sein kann, aber klar. Christopher, danke fürs Gespräch, bevor wir zu sehr ausfasern links und rechts. Bis dann, tschüss. Die Meinung, die Erfahrung von Christopher auf meine Frage hin, wie ihr spart, wie ihr investiert, wie ihr anlegt und was ihr überhaupt von diesem ganzen Markt haltet und wie ihr euch einschätzen würdet als Typ. Oder an allen Ecken bekommt man gesagt, wenn du was verdienst, wenn du irgendwie schon in der Ausbildung, wenn ein bisschen was reinkommt, leg ein bisschen was zurück. Und wenn du wirklich möchtest, dass daraus was wird und nicht nur so Kleckerchenbeträge, dann beschäftige dich damit, wo du investieren kannst. Die Deutschen haben viel zu wenig Aktien. In anderen Ländern sieht es ganz anders und so weiter. So sind die Reden der Finanzmenschen und die Kommentare, die man lesen kann. Ich möchte gerne eure Haltung dazu hören. Macht ihr das? Spart ihr? Investiert ihr? Macht das für euch alles keinen Sinn? Julian, grüß dich.
Ja, schönen guten Abend. Ich persönlich finde, es hat an sich eigentlich gar keinen Sinn, großartig da was auf die Kante zu setzen. Wenn man mal was spart, dann wenn man jetzt mal ein neues Auto will oder so, die gibt's ja auch immer günstiger und dann müssen die auch nicht irgendwie unbedingt 30 Jahre halten, weil wer will schon 30 Jahre lang mit demselben Auto rumfahren? Immer so kurzfristig ein bisschen was zur Seite packen, allerhöchstens mal. Aber ob es sich dann wirklich lohnt, ist halt echt so die Sache. Was ich halt bemerkt habe, bei den älteren Herrschaften kriegt man das halt schon sehr oft mit, dass die halt vielleicht auch aus dieser Kriegszeit das noch mitbekommen haben. Man muss halt etwas horden, man muss was zur Seite legen. Es kann immer was total Furchtbares passieren. Und weil wir halt derzeit in einer so schnelllebigeren Zeit auch leben als wie damals. Alles muss schnell gehen. Und es kommen auch immer wieder neue Sachen auf den Markt. Und auch dieser Zwang, wie ich sag mal so, dieser gesellschaftliche Zwang, man sieht immer wieder was Neues im Fernsehen. Bis vor 2 Jahren zum Beispiel hatte ich noch gar kein Smartphone. Habe ich mir gedacht, ja, wozu brauche ich denn ein Smartphone? Ich meine, anrufen und SMS schreiben hat mir damals gereicht. Und dann kamen halt alle auch durch die Arbeit bedingt, hast du nicht mal WhatsApp? Ich kenne eine WhatsApp, was willst du jetzt von mir? Ja, hier können wir schreiben. Haben wir erstmal irgendwie stundenlang diskutiert. Hier, SMS geht doch genauso gut. Nein, das geht über Internet und das ist voll toll und alle sind da, komm doch mal rüber. Ja, und dann kommen halt so die ersten Überlegungen. Naja, wenn es irgendwie 100.000 Leute haben, dann kann ich es mir ja auch mal angucken. Aber auf meinem normalen Handy ging es ja nicht. Ich brauchte ja ein Smartphone. Und dann wird man halt gezwungen. So, und dann fällt es natürlich auch immer schwer, halt zu sparen, ne? Genauso wie mit den Fernsehern. Man wird ja mit den Medien, von den Medien vollgebombt und hier der riesengroße Fernseher, die werden immer größer und der Preis wird immer niedriger.
Ja, ja, du sollst konsumieren, das ist klar. Auf der anderen Seite ist dadurch natürlich auch so eine Weltwirtschaft am Laufen, ne? Also ob das jetzt gut ist, auch für den Planeten und ökologisch und so, ist eine andere Frage. Aber es funktioniert. Man gibt Geld aus, man kauft Sachen, da neue Sachen werden wieder produziert und so. Also innerhalb dieser Logik funktioniert es. Bis irgendwann, frage ich mich. Bis wann eigentlich? Wie weit kann eigentlich immer, alles braucht irgendwie Wachstum? Weil ist das nie zu Ende? Geht das immer? Kann das immer weiter wachsen? Das ist ein bisschen eine naive Frage, aber ist hart gefahren.
Wenn man diese Frage jetzt bezüglich der Arbeitslosigkeit mal vielleicht bei uns in Deutschland auf die Arbeitslosigkeit bezieht, warum sollte das nicht wachsen? Ich meine, wenn man jetzt erstmal die Sache mit den Apps mal sieht, ne, da entstehen ja auch neue Arbeitsplätze, ist ja so. Man braucht Designer, man braucht Programmierer, man braucht Musiker, um irgendwelche super tollen Apps zu programmieren und im App Store zur Verfügung zu stellen. Und je mehr Leute dann ein Smartphone haben und so weiter und so fort, je mehr Leute konsumieren, desto eher können Leute, die vielleicht irgendwie in der Arbeitslosigkeit gewesen sind und die damals gemeint haben, ach, ich krieg niemals einen Job und in Sachen Medien ist schon alles ausgelutscht, da kommt vielleicht nochmal so ein neuer Schwung. Ja? Und wenn die Leute halt sparen würden und irgendwie sagen, ach, brauche ich nicht, hätten die anderen vielleicht schlechte Karten. Mhm. Ich meine, vielleicht sollte man es auch so sehen.
Also ich würde an der Stelle widersprechen, denn wenn man sich die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen so über Jahrzehnte anguckt, dann sieht man ja, dass es mal eine Zeit gab, wo es viel, viel mehr Arbeit für viel, viel mehr Menschen gab als heute. Also es scheint schon so, dass die Digitalisierung jetzt im Gro eher Arbeitsplätze nimmt, als sie schafft, also am Ende der Plus-Minus-Summe. Oder?
Ja, vielleicht wird ja, ich meine, die Sachen, die eingespart worden sind, man sieht ja sicherlich so in den 90er Jahren, da fing es ja auch alles so mit diesen Maschinen an, alles wurde immer mehr auf Maschinen umgestellt, diese Roboter, die dann in den Autohäusern da die Autos zusammengeschweißt haben und so weiter und so fort. Vielleicht gibt es dann so einen Trend, sage ich mal, ich hoffe es zumindest, dass wenn die Menschen halt immer mehr auf Medien sitzen, dass dann vielleicht, wie schon gesagt, zum Beispiel Musiker, mein Vater ist Berufsmusiker und der spielt Jazz am Klavier. Und damals, wo ich 6, 7 Jahre alt war, der hat damals im Adlon Hotel gespielt und im Hilton, da gab es massenweise Geld. Ja, und hatte das nie irgendwas an irgendwas gefehlt. Und heutzutage kann man froh sein, wenn man mal irgendwie auf einer Hochzeit spielt oder also dieser Bedarf zum Beispiel war nicht gedeckt. Mhm. Und mittlerweile gibt es halt tatsächlich halt auch Studios, die auch bei ihm anrufen und sagen, könnten Sie nicht mal einen Auftrag machen, zum Beispiel für irgendeine Werbung. Und das rentiert sich dann für ihn. Und dann macht er natürlich das, viel eher als dann irgendwie für 50 Euro mal für eine Stunde in einem Café zu spielen. Ne?
Julian, nochmal einmal zurück zum eigentlichen Thema der Sendung, zum Sparen, ja, investieren Thema und Sparen. Anlegen. Und du meintest dass du nicht so richtig die Notwendigkeit dafür siehst, weil man eben, wenn man zum Beispiel eine größere Investition machen möchte, kann man das auf Raten kaufen, als Leasing kaufen. Man kriegt da oft auch günstige Angebote und so. Also dafür muss man nicht unbedingt sparen. Du siehst es eher bei alten Leuten, die sparen, weil sie eben diese Erfahrungen gemacht haben, die allerdings dann auch, ich weiß nicht, wie alt die Leute sind, die du meinst, aber die natürlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass sich Währungssysteme ändern können und so weiter. Aber Julian, denkst du manchmal darüber nach, ob du so für später mal sparen solltest oder für die Rente oder wenn du alt bist? Nee, oder also fühlst du so eine Verpflichtung, weil auch ein bisschen was zurückzulegen, weil wer weiß, wie die Zeiten noch werden, oder geht dir das gar nicht so?
Nö. Also erstens, ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Männer sind eigentlich, in Klammern eigentlich, eher so die Unvernünftigen. Und Frauen, wenn sie zumindest in einer Familie sind, sind die meistens diejenigen, die dann sagen, ey, das kannst du doch nicht machen und was soll denn das und hast du nicht gesehen?
Ja, weiß ich nicht. Natürlich tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit diesen plumpen Frauen sind so und Männer sind so Klischees. Aber gut, nehmen wir es, folgen wir deiner Argumentation.
Ja, bei mir im Umfeld ist es zumindest so. Also ich kenne halt sehr viele, die halt irgendwie dann sich dann in jeglichen Elektroschnickschnack eben halt auch kaufen müssen. Und dann sagt die Frau, du, aber hier, das geht ja nicht und vielleicht wollten wir auch mal in den Urlaub fahren und so weiter. Hm. Ist ja auch wieder so eine Sache, ne? So als Mann ist es vielleicht auch schwerer aufzusparen, eben wenn man mal irgendwie eine Freundin hat und dann sagt man sich, naja, man möchte ihr vielleicht irgendwie mal was erfüllen und so. Mhm. Und
das sind ja auch sehr klassische Rollenbilder, die du hast. So kann die Frau doch auch mal was erfüllen.
Ja, andersrum geht's auch. Ich meine, klar, sicherlich. Aber ich meine, das sind halt so dieses Gentleman-mäßige, wenn man halt in einer Partnerschaft ist. Ich meine, wie fühlt man sich dann, wenn man ständig von einer Freundin irgendwie was in den Arsch gesteckt bekommt? Das ist auch ein bisschen blödchen. Ja, also, da hast du eine Rose.
Ich würde das gar nicht so negativ definieren. Ich würde eher sagen, dass die Frauen heutzutage natürlich so ausgebildet sind und so selbstbewusst und selbstständig, dass sie ebenso wie der Mann, wie selbstverständlich ihr eigenes Geld verdienen und es diese Trennung nicht mehr gibt, zwangsläufig. Also die gibt es dann vielleicht irgendwann, weil die Kinder kriegen und dann werden die Chancen ungerecht und so, aber bis dahin?
Ja, also das sehe ich auch so, klar. Ich meine, am besten ist es sowieso, wenn beide arbeiten gehen. Vielleicht überlege ich zumindest zu sparen, höchstens wenn halt irgendwie wirklich ein Kind im Anmarsch ist. Halt eben für das Kind, dass das halt irgendwie was hat. Aber für mich selbst, mir reicht es auf jeden Fall irgendwie, mir gelegentlich meinen Wunsch zu erfüllen. Bin dann damit halt auch absolut zufrieden. Und wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit 80 Jahren werde ich sicherlich nicht irgendwo in der Gosse landen. Also das ist ja auch immer so dieses Angstmache, oh, was ist denn jetzt mit 60, 70, 80 und so weiter und so fort.
Na klar.
Kann ich jetzt irgendwie mich vielleicht auch nicht so hundertprozentig da hineinversetzen, dass es wirklich so schlimm sein soll. Ich sehe die Sache halt, wie gesagt, locker. Ich meine, man hat ja, wie gesagt, bis dahin auch noch Kinder und die Freundin geht ja auch dann noch arbeiten und es wird sicherlich irgendwas geben.
Auf der anderen Seite würde jeder seriöse Kaufmann, alter Schul- und Geschäftsmann sagen, wenn die Geschäfte laufen, dann musst du natürlich was zurücklegen für andere Zeiten, in denen du wieder investieren musst oder in denen es nicht so gut läuft. Jetzt hat der Julian einfach aufgelegt. Ich vermute mal, das war keine Absicht, so nett, wie wir uns unterhalten haben. Es passt aber so ein bisschen dazu, derbe abgeschwiffen mit Julian um 23:05.
Fritz.
Hendrik Schröder, Blue Moon,
die zwei Sprechstunden.
Ja, stimmt natürlich schon auch, was Julian sagt. Oder was würdet ihr sagen? Es ist sehr angstverbunden oft, dass man denkt, oh Gott, und wenn ich nicht spare und ich muss ja und die Rente und privat und so. Es wird so eine gewisse Angst geschürt, obwohl niemand, auch die Finanzmenschen, nicht in die Zukunft gucken können und dir versprechen können und uns versprechen können, dass das auch so aufgeht, dieser Plan, dieser Sparplan, dieser Investitionsplan, was auch immer. Also könnten sie das, dann würden die ja selbst auch ganz schnell steinreich werden. Also irgendwie ist es ja immer eine Wette auf die Zukunft. Die einen sagen, nee, ich glaube nicht daran, dass es was bringt. Mir ist das Geld auch zu schade dafür, weil ich es jetzt brauche. Andere sagen, geht gar kein Weg dran vorbei. Natürlich muss man was zurücklegen. Natürlich muss man auch im Rahmen seiner Möglichkeit etwas investieren. Und ich möchte in dieser Sendung eine Stunde haben wir noch Zeit, würde ich gerne von euch wissen, wie ihr das macht. Wie ihr spart, wie ihr anlegt, wie ihr investiert. Auch so ein bisschen, welche Erfahrungen ihr da schon gemacht habt und wo ihr euch habt beraten lassen, wo ihr hingegangen seid. Und nochmal gesagt, wir müssen gar nicht über konkrete Summen reden oder eure Einkommensverhältnisse hier offenlegen. Es geht mir so um das Ganze drumherum, um das Wie und was bringt das einem, mit welchem Gefühl macht man das? Christopher hat vorhin gesagt, investiere nie in irgendetwas, was du nicht genau verstehst. Aber auf diesem Finanzmarkt sind Milliarden Produkte unterwegs, wo man sich ganz schön mit auseinandersetzen muss, damit man das wirklich versteht. Ist sowas für euch interessant? Habt ihr Aktien? Kauft ihr mal solche Dinge, verkauft sie wieder oder spart ihr recht konservativ oder spart ihr gar nicht? Wie geht ihr um mit eurem Geld? Welche Gedanken macht ihr euch dazu? 0331 70 97 110. Der nächste in der Hackordnung müsste der Hendrik aus Köpenick sein. Hallo Hendrik.
Jo, hallo.
Hallo. Hendrik, wie sparst und investierst du?
Ja, ich habe relativ früh angefangen mit Sparen und Investieren. Ich habe mit 16 eine Banklehre gemacht und dachte natürlich relativ schnell, Mann, hast du jetzt langsam alt gelernt.
Henrik, können wir in irgendeiner Form eine bessere Verbindung herstellen? Wir hören dich doch recht blechern. Vielleicht mal aus der Badewanne raus oder?
Mal die Lautsprecherrichtung ausstellen.
Das wäre schön. Dann geht es bestimmt besser.
So, jetzt ist es besser, oder?
Ja, deutlich besser. Ja, also okay. Du hast relativ früh angefangen zu sparen.
Genau. Ja, habe, weil ich habe eine Banklehre gemacht und dachte, Mensch, jetzt hast du langsam alles drauf und habe also frisch und freudig losinvestiert und habe mein erstes Geld verbrannt mit Optionsscheinen und in Aktien. Und kann im Grunde nur jedem raten, das genauso zu tun, also, weil man damit natürlich gerade in jungen Jahren viel Erfahrung sammelt, die man im späteren Leben braucht. Und dieses Geld, was man dort damals investiert hat, vielleicht noch vom Lehrlingsgeld, das war noch nicht so viel und dementsprechend habe ich nicht ganz so viel verbrannt. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass man frühestmöglich beginnt, seine Erfahrungen zu sammeln, vor allen Dingen auch in diesen Sachen irgendwo unterwegs sein sollte, damit man, ja, wie gesagt, nicht ganz so viel Ratschläge von links und rechts benötigt, sondern auch seine eigenen Erfahrungen möglichst frühzeitig sammelt. Und nicht erst, wenn man dann mit 65 seinen Rentenbescheid bekommt und dann steht da drauf, ach, übrigens ab morgen kriegst du nur noch 1200 Euro Rente.
8 Mark.
ja, genau, oder irgendeine andere schöne Währung, die man dann vielleicht kriegt und dann muss man sich dann erst Gedanken machen, weil dann ist es nämlich mal definitiv zu spät.
Henrik, was sind Optionsscheine, mit denen du dir in jüngeren Jahren die Finger verbrannt hast?
Optionsscheine sind im Grunde hochspekulative Finanzkonstrukte, im Grunde nichts weiteres als fiktive Rechte, bei denen man, wie gesagt, ein Recht erwirbt, zu einem bestimmten Zeitpunkt an jemand anderes etwas zu verkaufen zum Beispiel. Da gibt es unterschiedliche Konstellationen, Put- und Call-Optionsscheine, man kann damit auf steigende und fallende Kurse investieren. Und wenn ich also heute der Meinung bin, Mensch, der Dollar, der wird noch weiter stärker werden, so wie momentan in den letzten Wochen und Monaten und wird also noch weiter in diese Richtung gehen, dann kann ich also darauf wetten, dass der Dollar in wenigen Monaten halt noch stärker ist und dann kaufe ich einen Call-Optionsschein auf den Dollar und kann innerhalb von kürzester Zeit mein Geld vermehren.
Das heißt das funktioniert aber so, weil also es wird ja nicht tatsächlich gehandelt, oder? Also nicht mit, es werden tatsächlich Dollar auch umgesetzt dann an irgendeiner Stelle?
Nee. Ja. Also im Grunde nicht, also erstmal nicht. Am Ende der Laufzeit dieses Optionsscheins kann das schon passieren, aber ansonsten verhandelt man nur dieses Recht. Und dieses Recht ist nichts weiter als wirklich fiktives Etwas. Ein anderer glaubt die Gegenposition, der glaubt, dass der US-Dollar fällt. Ich bin der Meinung, er steigt und beide treffen uns an der Börse und dann gibt es einen Preis für dieses Recht und dieses Recht kaufe ich. Und wenn ich dann irgendwann später mal der Meinung bin, jetzt ist meine Wette aufgegangen, also sprich mein Preis ist für diesen Optionsschein gestiegen, dann verkaufe ich und dann habe ich einen Gewinn gemacht. Dummerweise kann das natürlich auch in die andere Richtung gehen. Und dann habe ich schon die erste Erfahrung gelernt, wo ein hoher Chancen bestehen, habe ich auch hohe Risiken. Das ist genau das, was schon gesagt wurde.
Das heißt aber, dass dieses Finanzinstitut, irgendwer muss das ja ausgeben, diesen Optionsschein, Bank XY oder so, die bringt sozusagen nur diese beiden Wettenden zusammen und ist nicht selbst der Gegenpol von dieser Wette.
Doch, das kann schon ein Finanzinstitut sein, aber das ist ja immer die Frage, wer steht auf der Gegenseite? Da kriegst du ja als Käufer dieses Rechtes nicht raus. Ah. Du siehst dann an der Börse einen Kurs und ob dahinter der Makler steht oder eine Bank oder ein anderer Verkäufer, das siehst du nicht. Und oder zumindest brauchst du dich nicht interessieren, weil du hast deine Meinung und darauf auf diese Meinung investierst du.
Und kann das denn mehr sein als eine Wette? Also kann man sowas seriös machen?
Ja, klar, man könnte, was heißt seriös? Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe den Dollar an sich, ja, dann kann ich natürlich hingehen zur Bank und sagen, ich mache ein Dollarkonto auf, das ist die eine Variante, oder ich gehe zur Bank und kaufe die Dollar in Cash und lege mir die unter Kopfkissen.
Stimmt.
Hat alle seine zwei Varianten, aber dann partizipiere ich natürlich nur an den steigenden Kursen, weil wenn der Ding fällt, dann ist beides weniger wert. Und deshalb kann man auf fallende Kurse nur über solche komischen Rechte in erster Linie investieren. Und
war dir damals nicht bewusst, wie hochspekulativ das ist? Oder hast du einfach zu viel Geld gesetzt? Oder was war der Fehler, den du gemacht hast?
Naja, was heißt Fehler? Letztendlich war ihm das schon bewusst, dass es auch in beide Richtungen gehen kann. Im Grunde, wenn es zwei Richtungen gibt, dann ist es ja immer eine 50-50 Chance. Und irgendwann bildet man sich ein, dass man ja ein bisschen mehr weiß, als dass man die 50-50 Chance nicht austricksen könnte. Und irgendwann wird es schon wieder gut gehen. Und das ist so ähnlich wie beim Roulette, wenn er auf Rot und Schwarz sitzt. Und irgendwann geht es dann halt öfter mal daneben und dann merkt man, dass das, was man so im Monat verdient hat, dann verzockt ist. Und dann, ja, dann weißt du irgendwann, okay, da sollte man dann möglicherweise doch die Finger von lassen. Und mein Vorredner hatte so schön gesagt, irgendwann, wenn er dann ein Kind hat, dann fängt er vielleicht mal an, über das Sparen nachzudenken. Und das passiert natürlich, oder wünsche ich jedem, dass das irgendwann passiert. Denn wenn du Kinder hast, dann ändert sich dein ganzes Leben. Und dann gehst du mit dem, was du im Monat verdienst, ganz anders um. Und dann ist es ganz gut, wenn du dann möglicherweise diese Erfahrung schon vorher gemacht hast, wie schnell man noch Geld verlieren kann, damit du weißt, wenn es gerade drauf ankommt, also sprich, wenn du eine Familie hast, dass du dann doch ganz anders damit umgehen solltest.
Wie investierst du heute?
Mache ich diesen Job, wie gesagt, schon seit über 20 Jahren und bin auch ein bisschen weiser und ein paar Haare habe ich auch schon verloren. Und dementsprechend kann ich da aus dem Vollen schöpfen und investiere im Grunde in alles, was wirklich Sinn macht aus meiner Sicht. Also sprich, Sinn macht aus meiner Sicht, in das zu investieren, was mir irgendwann die Möglichkeit gibt, nicht mehr arbeiten zu müssen. Und irgendwann, machen wir uns nichts vor, können wir auch nicht mehr arbeiten. Klar, wir wissen alle nicht, wie alt wir werden, aber ich gehe mal davon aus, dass ich genauso alt werde wie der Durchschnittsdeutsche und der wird, wenn man den Spielen Statistiken Glauben schenken darf, doch deutlich älter als 70, 80. Und ob ich dann noch fit genug bin und ob ich dann noch arbeiten will, das ist ja eine andere Frage. Und ob ich dann noch gesund genug bin, um arbeiten zu können, das wissen wir alle nicht.
Und ob es die Arbeit, die du kannst, dann noch gibt?
Na, das glaube ich nur wirklich noch. Also Finanzen, naja, vielleicht nicht Finanzen, vielleicht behandeln wir wieder mit Muscheln, das kann auch sein. Aber irgendwie wird es schon geben im kaufmännischen Bereich. Aber genau, in manchen Berufszweigen ist es wirklich fraglich, ob es diese Sachen noch gibt. Und dann macht es schon durchaus Sinn, sich von solchen Arbeitskräften, von der eigenen Arbeitskraft unabhängig zu machen.
Also du investierst in private Rentenversicherung?
Na, zum Beispiel eine private Rentenversicherung ist natürlich, wenn man sich das Thema Finanzkrise, was ja heute auch schon öfter gefallen ist, anschaut, auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber das ist eine Komponente. Hm. Genau wie die Variante von Christopher mit dem Thema Immobilien. Hm. Immobilien, wie gewohnt wird immer. Das ist ein klassischer Spruch. Ja? Also wenn die Wohnung nicht irgendwo im platten Land steht, dann wirst du sehr wahrscheinlich immer einen Mieter haben. Und das ist der Grund, warum in Berlin alle Leute kaufen. Weil die Aussichten von Berlin einfach so gut sind, dass man auch glaubt, dass man hier noch in 10, 20, 50 Jahren wohnen wird. Und dass es nicht unbedingt einen Abbruch des Zustroms geben wird. Und deshalb macht man, glaube ich, aus meiner Sicht nichts falsch, wenn man in Berlin oder im Umland eine Immobilie erwirbt. Und dementsprechend habe ich auch vor 10 Jahren für mich selbst entschieden, hier im schönen Köpenick irgendwann eine Immobilie zu kaufen. Zwar bin ich dann erstmal selber eingezogen, das ist ja meistens dann so ein Thema, was dann die liebe Ehefrau oder die Freundin dann irgendwann mal vorhält, so nach dem Motto, Mensch, meine Kinder sollen im Grün groß werden. Ja, also, was macht der Mann? Zack, kauft eine Immobilie. Ist ja klar. Aber das sind Sachen, die auf alle Fälle auch zur Altersvorsorge beitragen, weil man da natürlich schon mal wenigstens zwar nicht kostenfrei, aber wenigstens mietfrei wohnen kann. Und das heißt schon mal, ich brauche weniger Geld. Im Alter.
Ja. Ich kann aber auch dieses Lebensgefühl nachvollziehen, was vielleicht manche heutzutage haben, die denken, diese Welt ist derartig flexibilisiert und damit auch so unsicher und wir wollen das auch alles gar nicht mehr so sicher wie in irgendeinem, keine Ahnung, Deutschland der 70er oder 80er Jahre, West wie Ost, also alles so fest und wo man so ein großes Vertrauen hat auch in was wird, man weiß nicht genau, was wird, man weiß nicht, wo man wohnt, man weiß nicht die Lebensverhältnisse und so, man ist zwar gut ausgebildet vielleicht, aber boah, ansonsten kann alles Mögliche passieren und dementsprechend glaubt man auch nicht mehr so daran, dass es sinnvoll ist, für irgendeine Zeit in 30, 40 Jahren jetzt schon einen Teil seines Lebens darauf einzurichten, weißt du? Also
aber Fakt ist ja eins, du wirst noch wohnen müssen und du wirst noch essen müssen. So, und diese beiden Komponenten, die heben sich ja nicht dadurch aus, indem ich jetzt sage, ich mache erstmal gar nichts. Hm. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine private Rentenversicherung, mit dem Geld kann ich hier überall wohnen. Überall leben, überall essen. Hm. Mit meiner Immobilie hier in Berlin, glaube ich, mache ich erstmal grundsätzlich nichts falsch. Hm. ob ich hier noch wohne dann, ob es mir hier nicht dann zu kalt wird in Deutschland oder was auch immer. Oder zu heiß, keine Ahnung. Ich war in Island, war ein wunderschönes Land, vielleicht ziehe ich gerne nach da oder so, ja, kann ja alles sein. Aber dann habe ich keine Immobilie, die ich im Zweifel vermieten kann. Und dann habe ich eine Mieteinnahme, die mir ja auch wieder das Essen oder das Leben in einem anderen Land ermöglicht. Also ich glaube nicht, dass man da mit so einer langfristigen Strategie irgendwas falsch macht. Und diese Veränderungen, die wir momentan noch verstärkter merken durch diese ganzen Krisen, die wir alle erleben dürfen, die werden nicht abnehmen, aus meiner Sicht. Die werden im Gegensatz dazu noch zunehmen und das also wird umso wichtiger, dass man sich ein Stück weit immunisiert gegen diese ganzen Krisen und Schwankungen und da sollte man frühestmöglich anfangen.
Aber das kann man ja im Prinzip nur mit Dingen, die man auch wirklich anfassen und behalten kann, oder? Also wenn du sagst, immunisieren, gerade gegen die Krisen, also jede private Rentenversicherung, jedes Investment oder so wird von einer Institution herausgegeben, die im gröbsten Krisenfall auch pleite gehen kann und dann ist es weg, ne? Also das ist ja so, nicht nur, dass man sich immunisiert, sondern man geht ja auch in dieses Risiko, dass man glaubt ja im Prinzip daran, dass eben das nicht passiert, dass es so krisenhaft bleibt.
Das ist richtig, aber es gibt ja durchaus Werte, die schon über tausende von Jahren funktionieren. Und das ist eine Immobilie, also es gibt Häuser, die sind alt genug. Die werden also langfristig immer noch zum Wohnen geeignet sein, auch wenn man sie ab und zu mal pflegen muss. Und wenn ich mir angucke, wie lange es schon Nahrungsmittelproduzenten gibt, ob das nun Nestle ist, Unilever oder irgendwelche anderen großen Firmen, dann glaube ich, macht man nichts falsch, wenn man sich Aktienanteile von Firmen kauft, die Produkte produzieren, die es auch wahrscheinlich in 20, 50, 100 Jahren noch geben wird. Weil ich glaube, wir werden auch später noch irgendwas essen und wir werden auch weiterhin noch Häuser bauen.
Ja.
Und es gibt sogenannte Megatrends, die dafür sprechen, dass es die Sachen gibt, die werden sich nicht aufhalten lassen auf diesem Planeten. Und das eine ist zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung. Und solange nicht jeder Chinese ein Smartphone hat, kannst du sicher sein, dass jetzt Samsung möglicherweise auch noch weitergehen wird. Ich würde vielleicht jetzt nicht unbedingt in Samsung investieren oder in Nokia, haben wir mal gesehen, wie schnell das auch daneben gehen kann. Aber wenn du einen Korb aus diesen Firmen zusammenbaust und dann in so einen gesamten Aktienfonds gehst, dann wirst du nichts falsch machen. Ne? Hattet ihr ja vorhin auch schon gesagt, das Thema DAX-Werte ist eine 100% Gewinnchance, wenn man es langfristig durchhält. Und ich glaube, da macht man auch in den nächsten Krisen nichts falsch.
Für mich kommt dann an der Stelle so ein bisschen der ethische, moralische, politische Aspekt rein, wo du so eine Firma wie Unilever zum Beispiel, was der größte Lebensmittelproduzent, also Lebensmittelkonsortium der Welt oder eine der zwei, drei größten, erwähnst, wo ich mir dann denke, also wenn man sich so ein bisschen anguckt, was die in der Welt so tun und dass die nun wirklich keine Unternehmen sind, die die Welt irgendwie besser machen für die Gesamtbevölkerung, möchte ich eigentlich, dass mein Geld da arbeitet, weißt du? Will ich Teil davon sein, dass ich denen das finanziere, weiterhin genmanipuliertes Saatgut auszuprobieren und irgendwelche Kleinbauern zu vertreiben? Jetzt mal ganz polemisiert gesagt, ohne einen konkreten Fall zu meinen, weißt du? Also dann, das wäre dann mein nächster Gedanke.
Klar, dann muss jeder selber seine Entscheidung treffen, wo er sich wohlfühlt mit seiner Geldanlage. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte auf Rendite gehen. Da spielen so eine Sachen weniger eine Rolle. Und es gibt Leute, die sind ethischen Grundsätzen verhaftet und sagen, ich möchte solche Sachen wie Kinderarbeit und Saatgut und Waffen und Prostitution und so weiter alles nicht in mein Investmentportfolio haben. Da muss ich natürlich ein bisschen tiefer einsteigen und mir anschauen, wo investiert meine Firma. Aber dann kann ich dir jetzt schon sagen, bleiben nicht viele Unternehmen übrig. Ja?
Also
dann
aber das ist sagen, ja bei diesen Fonds auch gar nicht so einfach. Die investieren ja genau. So mannigfaltig. Also da muss man sich schon echt mit beschäftigen, so um zu verstehen, wo das Geld hingeht.
Es gibt in Deutschland ungefähr 6.000 Fonds, die öffentlich angeboten werden. Da gibt es auch eine Handvoll an Sachen, Fonds, die durchaus diese ethischen Grundsätze sehr groß schreiben und auch damit Werbung machen, wo ich wirklich sagen würde, also da macht man jetzt nicht so viel falsch. Und wenn man ganz sicher sein will, dass man das nicht tut, dann muss man sich halt eine Kuhherde anschaffen.
Eine eigene Kuhherde.
Na klar, es gibt genug freie Flächen in Mecklenburg-Vorpommern. Da kannst du dir, wenn du da entsprechend Know-how hast oder sagst einen Bauern hier, der will investieren, will nicht zur Bank gehen, dann gibst du halt dem sein Geld. Na, ob du dann damit besser fährst, wirst du dann später sehen, aber die Alternative hast du ja auch. Dann weißt du ganz genau, wo dein Geld steht. Nämlich auf der Weide und früher oder später liegt es auf dem Teller und du kannst nicht verhungern. Also das ist auch eine Variante.
Ein alter Kumpel von mir, wenn ich das mal kurz was erzählen darf, wo du Mecklenburg-Vorpommern und die Kuhherde erwähnst, der hatte irgendwie ein bisschen Geld geerbt und war aber auch so sehr marktkritisch drauf und hatte überhaupt keine Lust auf diese normalen Anlagestrategien, da irgendwas mit zu tun zu haben und so, wollte aber auch irgendwas machen. Und er ist gelernter Landschaftsbauer und er hat sich in Mecklenburg-Vorpommern für ein Appel und ein Ei so einen Wald gekauft. Und das ist sozusagen sein Investment. Also, und er zieht da jetzt so oft ein Stück Land, so Tannenbäume hoch und so, und die werden dann auf dem Weihnachtsmarkt verkauft und da kann er irgendwie ganz gut mit leben und hat trotzdem auch ein Investment getätigt.
Super, das ist eine ganz tolle Idee, wenn man sich daran wohlfühlt, sage ich im wahrsten Sinne, weil du, Wald an sich ist ja erstmal eine Sache, die bringt dir möglicherweise erst Geld in 30, 40, 50 Jahren, wenn die Bäume groß genug sind. Wenn er schon besteht, okay, dann kaufst du natürlich auch schon zu einem gewissen Preis. Also da muss man auch ein bisschen im Thema drinstehen, weil du kannst dich mit solchen Grundstücken auch sehr schnell mal auf die Hose setzen und falsch liegen. Aber das ist natürlich auch eine Alternative, in Sachwerte zu investieren, die momentan auch sehr gehypt wird. Meine Schwiegermutter zufälligerweise hat auch einige Waldbestände gehabt und hat die verkauft vor ein paar Jahren. Und ich ärgere mich jetzt eigentlich auch, dass wir das gemacht haben. Aber gut, das ist nun mal leider so. Und kann man auf jeden Fall machen. Entscheidend ist ja eigentlich nur für einen selber, dass man daran investiert, indem man sich, was man versteht, das wurde heute schon mal gesagt, halte ich auch für ganz wichtig, also Finanzprodukte, die man nicht versteht, wo man also nicht genau nachvollziehen kann, wie das Produkt, was einem angeboten hat, seine Rendite erzielt. Das ist beim Baum völlig klar, der wächst und irgendwann ist ein Brett da, das ist wirklich greifbar, das ist nachvollziehbar, das passiert Jahrzehnte, Jahrtausende lang schon. Und bei so einem Finanzprodukt, wo irgendwelche Sachen miteinander verwoben werden, wo am Ende keiner mehr weiß, wo der Anfang war, das sind alles Sachen, da muss man wirklich einen Riegel vorschieben und müsste aus meiner Sicht verboten werden.
Naja, würdest du generell sagen? Denn also ich finde absolut. Auf so einer, sagen wir mal, geistigen Ebene finde ich es ja eine Herausforderung, sich das so anzugucken, dass man es wirklich auch diese komplizierten Finanzprodukte zunächst mal versteht. Aber du würdest sagen, selbst wenn man dann, bitte?
Die braucht kein Mensch,
würdest,
diese Produkte.
Würdest du sagen, ja? Also selbst wenn man das verstanden absolut. Hat, bringt es nichts.
Also derjenige, der das produziert hat, das ist ja meistens irgendein Finanzinstitut, eine Bank beispielsweise, die haben einzig und allein den Verdienst daran, an irgendeiner Marge, an irgendeinem Handel von diesem Produkt Geld zu verdienen. Das ist auch legitim, jeder produziert irgendwas und möchte damit Geld verdienen, das sollen sie auch alle gerne tun, aber man sollte wirklich überlegen, wenn man dieses Produkt kauft, ob es dann wirklich zu einem passt. Wenn ich etwas kaufe, einen Liter Milch bei Aldi, dann weiß ich, da ist ein Liter Milch drin. Ob ich den Liter dann woanders kaufe, da kostet er dann 50% mehr. Da kann ich mich natürlich fragen, wie kommt der Unterschied zustande? Aber am Ende ist es immer noch irgendwie ein Liter Milch. Bei diesen Produkten, die im Finanzdienstleistungsbereich angeboten werden, und ich bin da lange genug da in dem Thema drin, da muss man wirklich verdammt aufpassen. Und das ist auch das Problem, dass die Leute heutzutage nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen, um denn überhaupt eine objektive Meinung zu bekommen und zu erfahren, was passt denn nun zu mir? Wo kann ich denn eigentlich nun wirklich mein Erbe oder mein Erspartes, mein verdientes, sauber verdientes Geld überhaupt hinbringen? Und da, finde ich, hat gerade auch Deutschland noch viel zu lernen. Andere Länder sind da schon deutlich weiter. Und wir hier müssen uns noch irgendwie mit unseren Festgeldmentalitäten herumplagen.
Aber wie soll das erlernt werden? Also brauchen wir andere Gesetze auch für Finanzberater? Brauchen wir eine bessere ökonomische Schulung des Volkes? Oder?
Nee, bessere Gesetze für Finanzberater brauchen wir sicherlich nicht. Also da haben wir in den letzten Jahren genug getan. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine gewisse Grundausbildung in der Ausbildungsphase des Menschen. Also sprich, wenn ich mir anschaue, habe nun selber zwei Kinder, die werden, da diese jetzt schon bis zum Abitur, werden die mit dem Thema Finanzen so gut wie nicht in Berührung kommen. Die lernen mal Geld sortieren im Kindergarten und das Sozialsystem bzw. das Finanzsystem, das ist natürlich auch die größte Industrie der Welt, gar keine Frage. Aber so ein Unterschied zwischen einem Festgeld, einem Sparbuch und einem Tagesgeldkonto oder irgendwie, das sollte man ja vielleicht den Kindern oder den werdenden Erwachsenen ja irgendwie mal mitbringen. Und was eine Aktie ist und was dafür Vor- und Nachteile bestehen. dass es nicht nur Risiken sind, sondern dass es auch riesige Chancen sind, eine Beteiligung an Produktivvermögen, dass es auch Arbeitsplatzsicherheit für manche Leute darstellt. Das sind alle Sachen, die werden nirgendwo beigebracht. Und deshalb finde ich auch wirklich großes Lob an euch, dass ihr die solche Themen ab und zu mal wieder
in den Fokus nehmt. Ja, wir auch mit gefährlichem Halbwissen irgendwie im Nebel rumstochern, aber immerhin zusammen.
Finde, du hast dich gut vorher beschäftigt damit. Also das eine oder andere hast du ja schon angelesen. Aber
ja. Also ich, wie gesagt, ich finde es erstmal als Herausforderung interessant, sich damit zu beschäftigen, bin mir aber über die moralische Endbewertung des Ganzen noch nicht so ganz im Klaren. Sag mal, Henrik, so kurz vor den Nachrichten, wo wir vorhin schon über Fonds gesprochen haben und so, und du ja wirklich auch beruflich und auch darüber hinaus im Thema bist, wollte ich dich noch eine Sache fragen, und zwar, was ich gelesen habe, Fonds, ne? Die gibt es einmal als aktiv gemanagte Fonds, das heißt, das ist in einem Finanzinstitut ein Manager, der kauft verschiedene Dinge ein in diesen Fonds, verkauft die wieder, guckt sich Verläufe an und so, und du kaufst dann diesen Fonds und kriegst dann am Ende eben so und so viel ausgeschüttet oder nicht, oder der wird wertvoll oder nicht. Und dann gibt es Indexfonds. Das heißt, die bilden ganz stur und ganz stumpf einfach nur einen Index, wie zum Beispiel den DAX nach, den deutschen Aktienindex. Und jetzt habe ich gelesen, dass in ganz vielen Fällen dieser ungemanagte Fonds, der einfach nur diesen Index abbildet, genauso erfolgreich ist wie der, wo irgendein hochbezahlter Finanztyp sitzt und den die ganze Zeit aktiv managt. Das heißt also, kann ich mir doch auch schenken, oder? Da irgendjemanden dafür anzustellen, dass der mir noch mehr Rendite ins Haus holt.
Mal schenken geht nicht ganz. Also ist immer die Frage, wo du dein Geld investieren willst. Es gibt ja nicht für alles auf dieser Welt einen Index. Also wenn du jetzt sagst, du bist sehr davon überzeugt, in indische Kuhherden zu investieren, dann wirst du da keinen Indexfonds finden. Ja? Aber wenn du jetzt drei, vier Nahrungsmittelproduzenten, die sich auf die Fleischgewinnung konzentriert haben in Indien, findest, dann kannst du da aber in Aktien investieren. Und wenn diese Branche groß genug ist, dann gibt es vielleicht dafür auch einen Investmentfonds. Also dementsprechend gibt es einfach mal weiße Flecken für diese Anlage vom Indexfonds. Du kannst also damit nicht alles spielen, also nicht in alles investieren. Aber grundsätzlich, wenn du jetzt sagst, du möchtest als klassisches Beispiel hier in Deutschland in die größten Aktien investieren, dann kannst du in den deutschen Aktienfonds investieren oder in einen sogenannten ETF, diesen Indexfonds. Der wird also auch börsentäglich gehandelt, kannst da rein und raus und bist genauso wie der andere Fondsinhaber daran beteiligt. Bloß der eine zahlt beispielsweise 1,5% seines Fondsvermögens pro Jahr an den Manager oder an die Firma des Managers und der andere zahlt vielleicht 0,2%.
Also halt einfach nur eine Verwaltungsgebühr.
Genau, das hat nur eine Verwaltungsgebühr. Und jetzt ist die Frage, wer läuft am Ende besser? Und wenn jetzt die Kurse fallen, dann ist der Index komplett mit dabei. Ja, logischerweise. Der DAX fällt von 10.000 auf 8.000 Punkte, hast also wunderschön 20% in Sand gesetzt. Mhm. Brauchst du nirgendwo einen Kurs verfolgen, siehst du sofort bei der Tagesschau. So, und wenn du jetzt einen Fonds investierst, dann, wenn er clever war, hat er vielleicht ein bisschen was in Cash investiert. Also sprich, ist aus Aktien rausgegangen, weil die fallen ja gerade. Ja, da geht jeder auch aus den Kursen raus und der fällt also zum Beispiel nicht so stark, weil er einfach mal, wie gesagt, Gelder gesichert hat. Auf seinem Tagesgeldkonto, der Manager. Und dementsprechend siehst du dann in so einer Bewegung auf einmal schon mal wunderbar, Mensch, der ist clever gewesen, der ist rechtzeitig ausgestiegen. Manche steigen nicht rechtzeitig aus, die fallen dann noch mehr. Gibt natürlich dann auch solche. Und in der Aufwärtsbewegung ist es wiederum genau andersrum. Da hat er noch Cash, der DAX steigt von 8.000 auf 10.000 Punkte. Und das Geld auf dem Tagesgeldkonto des Managers, was er eben noch gesichert hat, das investiert er ja nicht von heute auf morgen, sondern auch erst über einen gewissen Prozess. Und dann läuft er der Aufwärtsbewegung erstmal hinterher. Und dann hast du leider Gottes diesen schönen Fondsmanager, der nicht geschafft hat, die Performance des DAX zu schlagen. Weil der DAX ist von 8.000 auf 10.000 gestiegen, also sprich 25%. Und der Fonds, hat leider Gottes nicht so eine schöne Performance hingelegt, weil er noch ein bisschen was auf dem Tagesgeldkonto hatte.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch diese aktiv gemanagten Fonds, die in Einzelfällen wahnsinnig viel mehr Rendite bringen, als es so ein Indexfonds bringen könnte. So, ne?
Genau, das sind dann im Grunde die richtigen Auskenner, die es wirklich gut schaffen, entsprechend die Waage zu halten zwischen den Sachen, die ein Risiko haben und denen die Sachen, die ihnen wirklich einen Ertrag bringen. Da sind halt aus meiner Sicht am empfehlenswertesten, die sogenannten Mischfonds, die im Grunde je nach Marktphase da rein investieren können, wo die wo der Markt halt hinläuft. Also wenn die Aktien gerade gut laufen, dann gehen die in Aktien, und wenn es gute Zinsen gibt, dann gehen sie halt in Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere, und kann also auch da zum Beispiel mal Gold mit reinnehmen oder Immobilien oder was auch immer. Also da gibt es verschiedenste Arten, und da diesen Dschungel durchzublicken, ist es halt wichtig, dass man irgendwie jemanden hat, der einen da durchführt. Und das ist im Grunde aus meiner Sicht die größte Krux. Und da sollte man halt den Leuten mal sagen, auf welchem Weg man solche Spezialisten findet.
Ja,
gibt's natürlich auch nicht, wie gesagt, am Meer.
Ich meine, sich auch dieses Wissen anzueignen, nicht wie man selbst sowas macht, aber wie man zumindest bewerten kann, was da eigentlich geschieht und was man möchte. Mhm. Also dieses Wissen ist ja da, ne? Also man kann Bücher kaufen und irgendwelche Tutorials im Internet machen und so. Und also man kann sich da schon ausbilden. Du kannst ja auch kein Fahrrad reparieren, wenn du es nicht mal irgendwo gelernt hast. Also ich meine, wieso soll man das einfach können?
Das ist ein super Beispiel. Wenn ich mein Fahrrad kaputt ist, dann mache ich jetzt so mehr oder weniger schlechter als recht selber. Und wenn ich es richtig haben will, dann gehe ich aber zu einem Fahrradladen und lasse es da machen. Und so ist es im Grunde mit den Finanzen auch. Man glaubt, mit 3 Büchern lesen zu können, ich kann das selber. Ich lese 3 Ratgeber und surfe ein bisschen im Internet und mache es selber. Und dann weiß ich am Ende, wunderbar, ich kann selber. Ja. Und dann macht man ein paar Erfahrungen. Und das Schlimme ist, dass sich diese Erfahrungen, je länger sie brauchen, je größer werden sie sich für dich manifestieren, nämlich in möglicherweise roten Zahlen. Und wenn du gelernt hast, wie du eine Immobilie kaufen sollst, dann kannst du ganz schnell davon ausgehen, dass du auch mal schön daneben gelegen hast. Und dann hast du große Summen bewegt und hast einen Kredit und keine Immobilie mehr, weil nämlich das Ding ein Sanierungsobjekt war. Das wurde gefuscht und gemacht und getan, und am Ende ist es nur noch halb so viel wert, aber der Kredit nicht. Und dann hast du dich wunderschön belesen und bist aber an der falschen Stelle am Ende gelandet. Also da kann ich wirklich nur verwarnen, sowas selber zu machen. Weil die Welt ist wirklich an der Stelle viel zu komplex.
Eine Frage noch, Hendrik, bevor wir wirklich Nachricht machen, also wenn Martin schon anfängt, mit virtuellen Papierkugeln nach mir zu werfen. Nein, würde er natürlich nie tun. Würde er tun, wenn er sich trauen würde. Spricht eigentlich irgendwas dagegen, dass so ein normaler Mensch einfach so ein Aktiendepot bei irgendeinem Online-Broker aufmacht und sich so einzelne Aktien kauft von, keine Ahnung, von Unternehmen, wo man sieht, oh ja, gute Zahlen vorgelegt und so, kaufe ich mal hier nicht so ein Fonds und nicht, sondern so von 3, 4, 5 Unternehmen, die so ganz gut laufen und so, und da so investiert, oder ist das Quatsch?
Wenn er genug andere Anlagen hat, dann sollte er das durchaus probieren. Punkt.
Okay. Also ich habe gelesen, man soll nicht seinem Herzen folgen. Wenn man jetzt irgendwie Alfa Romeo Fan ist, soll man nicht Alfa Aktien kaufen oder Dortmund Aktien, weil man Dortmund Fan ist. Dann ist man auf
Fan. Genau, dann ist man ein bisschen geblendet von den eigenen, von dem eigenen Spaß. Nee, das sollte man nicht tun. Aber wenn man sich damit mit dem Geld, was man da zur Verfügung hat, ein großes Portfolio zusammenbauen kann, dann ist es okay. Aber wenn ich nur 3 Aktien kaufen kann, dann sollte man das tun, nichts bleiben lassen, weil wenn du Pech hast, sind das genau die Aktien, die schlecht sind. Dann hast du nämlich vielleicht gerade Nokia gekauft, dann hast du Deutsche Bank gekauft und vielleicht noch irgendein pleite Geier, und dann geht es irgendwie in die falsche Richtung, und dann hast du da nicht viel gekonnt. Dann würde ich dir lieber sagen, nimm das Geld und investiere in einen global anliegenden Aktienfonds, weil dann hast du mit viel weniger Geld eine viel, 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 viel größere Streuung und bist an 30, 40, 50, 70, 100 Aktien beteiligt und setzt nicht auf 3 Sachen, wo du ja hoffst, weil du kannst ja auch nicht Bilanzen bis zum Ende vertrauen und lesen, dass das dann doch irgendwie die richtige Richtung nimmt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Schönen Abend dir, Hendrik. Bis bald.
Gleichfalls.
Tschüss.
Ciao.
Wir machen Nachrichten, und danach, Samuel, ich hoffe, du hattest zumindest mit einigermaßen Freude diesem Gespräch gelauscht und hast noch Geduld.
Ja, ja.
Ja, ja, wunderbar. Knappe, ehrliche Antwort von Samuel aus dem Prenzlauer Berg, der uns gleich ein bisschen was von Bitcoins erzählen wird. Und ich lade euch ein, nach den Nachrichten auch wieder anzurufen, mitzureden übers Sparen, übers Anlegen, übers Investieren reden wir. Ich möchte eure Erfahrung, eure Meinung dazu hören, wie ihr spart, wie ihr anlegt, wie ihr investiert, womit ihr auf die Nase gefallen seid, was ihr guten Erfolg hatte, wo ihr euch habt beraten lassen, was ihr empfehlen könnt, was ihr nie wieder machen würdet, und welchen Sinn und Zweck das Ganze für euch hat, das Sparen, das Anlegen, das Investieren. Das gleich wieder nach den Nachrichten, nach dem Fritz-Info.
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder, liebe Freundinnen und Freunde der korrekten Anlagestrategie. Wir reden über Geld in diesem Blue Moon. Noch bis kurz vor Mitternacht haben wir das Vergnügen miteinander. Und wir haben noch Platz und Zeit, den einen oder die andere von euch zu begrüßen in der Leitung unter 0331 70 97 110. Reden wir übers Sparen, übers Investieren, übers Anlegen. Und ich möchte von euch wissen, wie ihr mit diesen Begriffen bzw. mit den dahinter verborgenen Tätigkeiten umgeht. Also wie spart ihr? Wie legt ihr an? Wie investiert ihr? Was könnt ihr empfehlen? Was findet ihr Quatsch? Was findet ihr unseriös? Wo lasst ihr euch beraten? Wie viel legt ihr überhaupt zurück und wofür?
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Also gerade mit Namensvetter Hendrik auch so ein bisschen so ins Detail gegangen. Er als Bankkaufmann, überhaupt als ökonomisch interessiert, hat ein bisschen was erzählt von verschiedenen Fonds, die es gibt, von Optionsscheinen, mit denen er vor einigen Jahren auch mal mächtig auf die Nase gefallen ist und so. Mittlerweile glaubt er mit Ende 30 als Familienvater Immobilie. Das ist auf jeden Fall was. Und auch noch so ein paar andere Sachen, private Rentenversicherung und so. Was macht ihr mit eurem Geld, wenn ihr welches überhaupt? Gebt ihr alles aus? Spart ihr was? Und wenn ja, wie spart ihr es? Oder investiert ihr sogar? Angeblich lohnt sich ja das Sparen gar nicht mehr, sondern man muss schon investieren, wenn man was davon haben möchte. Aber wo und wie und was ist das Richtige? Was kann man mit seinem eigenen Finanzplan vereinbaren? Was kann man mit seinem Gewissen vereinbaren? Also meldet euch, erzählt ein bisschen was von euch. Hallo Samuel.
Hallo, guten Tag.
Samuel, du hast in Bitcoins investiert.
Ja, das war so ein halber Zufall. Ja, das Ding ist, ich wollte ganz kurz erzählen, ja. Der Vorredner meinte ja, dass, oder ihr meintet, glaube ich, dass sowas wie private Lebensversicherer oder private Rentenversicherungen und so weiter pleite gehen können und keiner weiß, wem gehört das Geld. Und genauso ist es tatsächlich. Das heißt, wenn man das Geld zur Bank gibt, kann die Bank pleite gehen. Wenn man das Geld in Aktien investiert, können die Aktien runtergehen. Genau das Problem existiert bei Bitcoin theoretisch nicht, nur dass halt der Wert da öfter mal ein bisschen schwankt. Ich hatte 2011 von Bitcoin gehört. Da war es irgendwie, keine Ahnung, im Internet mal von gelesen, habe dann 2012 zufällig wieder davon erfahren und dachte mir, stimmt, da war doch mal was. Was macht denn das eigentlich gerade? Und habe ich mich ein bisschen reingelesen, habe dann 3 Tage gelesen, habe entschieden, dass wenn das funktionieren sollte, der Wert in Zukunft enorm steigen wird. Und habe entschieden, ein bisschen Geld, sodass ich halt gerade entbehren konnte, wo ich sage, okay, das tut mir endlich weh, wenn ich es verliere, ist es halt weg, aber da sterbe ich nicht von, investiert und habe dann aber mir gedacht, so in 2010, 20, 30 Jahren wird es mal ein bisschen was wert sein möglicherweise. Und das war nicht ganz richtig, das ist bereits nach, hatte sich bereits nach 4 Monaten verzehnfacht und hatte sich dann aus Versehen nach einem Jahr verhundertfacht.
Verhundertfacht?
Und verhundertfacht, genau.
Das heißt, du bist ganz reich geworden.
Ja, nein. Also ich war, zwischendurch war das 100.000 Euro wert.
Warum hast du es dann nicht verkauft an der Stelle?
Weil ich noch nicht steuerfrei gewesen wäre. Es war genau 1 Monat bis zur Steuerfreiheit. Und ich mir dachte, okay, das ist halt eine Blase, das wird fallen, aber ja, irgendwann wird es wieder steigen.
Das heißt, 1 Monat bis zur Steuerfreiheit?
Ja, es ist so. Es ist wie Gold und es sind also einige Sachwerte wie Gold und in diesem Fall auch Bitcoin sind derzeit so geregelt, dass wenn man sie 1 Jahr hält, Gewinne daraus nicht versteuern muss, also mindestens 1 Jahr hält. Verkauft man sie vor 1 Jahr, muss man den Gewinn versteuern. Und der Gewinn wäre durchaus erheblich gewesen. 25% Steuern wäre auch erheblich gewesen. Und da dachte ich, okay, darauf, das möchte ich nicht. Ich warte einfach, ich brauche das Geld jetzt nicht. Was ich mit dem Auto, was soll ich, keine Ahnung, mit 100.000 Euro, was soll ich damit? Ja, ich kann leben, ich habe jeden Tag Essen. Und so weiter. Ja. Also habe ich gesagt, halten wir es noch eine Weile, mal gucken, was noch passiert.
Also du fandst am Ende das Experiment auch wichtiger, als jetzt maximal schnell Geld daraus zu holen.
Absolut. Es ging mir niemals darum, schnell Geld zu machen, sondern es ging mir immer darum, irgendwann, falls es irgendwann wirklich viel wert wird, und ich gehe stärkstens davon aus, dass es irgendwann richtig viel wert wird, dann habe ich nicht die Arschkarte, weil ich sie dann nämlich teuer kaufen muss. Jetzt kann man sie günstig kaufen. Damals konnte man sie noch günstiger kaufen. Jetzt kann man sie auch gerade wieder verhältnismäßig günstig kaufen.
Man muss vielleicht mal ganz kurz dazu sagen, wer jetzt nicht so ganz im Thema ist, dass Bitcoin, also es ging zwar auch, wie du ja gesagt hast, jahrelang durch sämtliche Medien und so, aber es ist virtuelles Geld. Also Geld, was es nur im Internet gibt, womit man aber auch bezahlen kann bei vielen Sachen mittlerweile. Ich glaube, es gibt sogar auch wirklich reale Läden, wo man damit bezahlen kann und so. Und es gibt eine wachsende Schar von Anhängern, so wie dich, Samuel, die das spannend finden, die das interessant finden, genau, die das auch kaufen und investieren. Und es gibt auch auf der anderen Seite auch ganz viele so Finanzgurus, die sagen, was so derartig schwankt wie Bitcoin und so organisiert ist, es kann eigentlich nicht seriös sein. Es kann nur so eine Spaßwette sein. Man kann nicht wirklich sein Geld da anlegen und hoffen, dass da irgendwas bei rauskommt.
Richtig, das ist korrekt. Was ganz kurios dabei ist zum Beispiel, es gibt ja so Geldversender, bei denen kann man weltweit Geld versenden. Da habe ich letztens lustige Werbung gesehen, Western Union zum Beispiel ist ein Anbieter, da zahlt man, wenn man dem Kumpel in München 100 Euro schicken will, zahlt man eine Gebühr von, ich glaube, 5 Euro oder 10 Euro, 10%. Ja? Also ich möchte jemandem 100 Euro schicken, zahle dafür 10 Euro. Hm. Wenn ich das per Bitcoin mache zum Beispiel, ja, innerhalb von 10 Minuten weltweit, kostet das fast nichts. Das ist nur ein Beispiel. Und genau da liegt der riesige Wert und das ist genau der Grund, warum, also einer der Gründe, warum das demnächst noch viel teurer werden wird, weil die Nachfrage steigen wird, die Verschiebung von Werten weltweit innerhalb von Minuten kann nichts sonst gewährleisten. Wenn du einen Klumpen Gold hast, ein Kilo schwer, kostet 20.000, 30.000 Euro, verschiebt mal 30.000 Euro weltweit innerhalb von 10 Minuten, ohne dass jemand mitkriegt.
Aber es ist natürlich unwahrscheinlich, dass bei so einem stark schwankenden Zahlungsmittel, das wirklich für größere Transfers, für ernsthafte Geldtransfers zwischen, was weiß ich, Unternehmen oder was auch immer, verwendet wird, weil du ja echt nicht sicher sein kannst, ob du übermorgen überhaupt noch die Hälfte von dem Wert hast.
Ist nicht ganz richtig. Es kann zum Beispiel gemacht, du kannst, wenn du magst, dein Geld innerhalb von Sekunden in Bitcoins tauschen. Die Bitcoins, dafür zahlst du, was ich, 0,5% Gebühren. Die Bitcoins verschiebst du innerhalb von 10 Minuten bis 60 Minuten um die Welt. Derjenige, der es dann hat, nimmt dann die Bitcoins und tauscht wieder in seine Währung, was weiß ich, in US-Dollar. Ich tausche sie von Euro in Bitcoin. Er tauscht dann von Bitcoin in US-Dollar, zahlt dafür wieder, was ich, 0,5 bis 1% und spart damit sehr viel Geld und Zeit. Das ist eine Möglichkeit. Und ich habe letztens meine Freundin die Frage gestellt, wie viele Währungen es derzeit im Internet gibt, wie Bitcoin.
Und?
Ihr schätzt mal.
Keine.
500, über 500.
Ach. Ja. Warum ist dann Bitcoin so bekannt? Mir will, also wie gesagt, keine andere einfallen.
Mit dem größten Rechennetzwerk dahinter. Also du kannst Bitcoin technisch gerade nicht angreifen, weil es das stärkste Supercomputer, wenn du so willst, Netzwerk hinter sich in sich vereint hat. Das macht es auch so sicher jetzt gerade.
Sag mal, und aber nachgefragt, wer gibt denn diese Bitcoins eigentlich aus und wer entscheidet, ob neue ausgegeben werden oder nicht?
Also sie werden nicht ausgegeben, sondern wenn du so willst, hast du einen Computer. Und dein Computer hilft dem Gesamtnetzwerk mit, die Transaktionen zu verifizieren, also die Transaktionen zu kontrollieren. Und es gibt auf der Welt ganz, ganz viele Computer, diese Transaktionen, also wenn ich den Bitcoin schicke, ja, gibt es Computer, die sagen, hey, stimmt, der Kollege kann dem anderen Kollegen das schicken, kann Ding, geht klar. So, diese Transaktion muss verifiziert und kontrolliert werden. Das Computernetzwerk macht das und dafür, dass der Computer das machen, werden Bitcoins ausgeschüttet, und zwar je nach Rechenkapazität an den Computer. Das ist vereinfacht gesagt die Art und Weise, wie die Bitcoins verteilt werden. Alle 10 Minuten werden derzeit 25 Bitcoins an alle ausgeteilt, aber eben verteilt nach Rechenkapazität. So ist es einfach ausgedrückt, wird es gemacht. Nur ist es halt so, dass die Computergeschwindigkeit derzeit so schnell ist, dass man mit keinem normalen Computer dann daherkommt, sondern da mittlerweile sehr, sehr, sehr krass spezialisierte Computer nur noch hinterherkommen. Aber einfach ausgedrückt ist es so, du stellst deinem Computer Rechenkapazität zur Verifizierung der Transaktionen zur Verfügung und dafür bekommst du als Wiedergutmachung für deine Stromkosten Bitcoins.
Aber ich kann doch auch auf so, es gibt doch auch reale, analoge Bitcoin-Börsen. Da kann ich hingehen und kann mir so ein Papier kaufen, da steht drauf, oder so ein Code, den ich einlösen kann oder so. Also
wenn du zum Beispiel jetzt zu einer Website gehst, es gibt ganz viele Bitstamp, Bitcoin.de, BTCI, also es gibt halt Bitcoin-Börsen, ja, oder Marktplätze. Da kannst du dann, angenommen dieserjenige, der von aus dem Netzwerk Bitcoins ausgeschüttet bekommen hat, was ich 0,2 Bitcoins, habe ich schon meine Rechnerliste bekommen, die würde ich dann verkaufen. Guck, okay, wie viel bekomme ich für 0,2 Bitcoin? Ah, ich bekomme da gerade 60 Euro für. Ich verkaufe meine 0,2 Bitcoins für jemanden, der mir dafür 60 Euro beweist. Mhm. Und dann kann ich die kaufen. Und das Coole, das Lustige daran ist, 20-Euro-Scheine kannst du in den Scanner legen, kopieren und dann ausdrucken und dann hast du einen 20-Euro-Schein, der ist dann aber gefälscht. Und ein Bitcoin kannst du eben nicht fälschen. Das heißt, der Computer sieht sofort, das Ding ist gefälscht, also du kannst es nicht fälschen. Das ist noch eine Sache, die noch wichtig ist dabei.
Ja. Ja, also auf jeden Fall ein interessantes Projekt oder auch ein interessanter Versuch. Also ich denke mal, was eine Währung braucht, um tatsächlich eine Währung zu sein, ist natürlich die totale Verlässlichkeit, Stabilität und glaubt es auch, dass alle daran glauben, ne? Also ich meine, wenn niemand mehr an Euro glaubt, ist auch der Euro nichts mehr wert.
Genau.
Es gibt noch die Volkswirtschaften, die dahinter stehen, die ja einen Eigenwert auch haben. Das ist beim Bitcoin dann natürlich nicht gegeben.
Der Bitcoin, das Ding ist, den Wert des Bitcoin sehen jetzt erst wenige, denn der Wert des Bitcoin ist tatsächlich die Wertaufbewahrung und die Wertverschiebung weltweit innerhalb von Minuten. Das kann niemand sonst. Banken verlangen dafür ziemlich hohe Gebühren, wenn du einen Millionenbetrag weltweit verschieben willst innerhalb von, und schon gar nicht innerhalb von Minuten. Und was viele auch nicht wissen zum Beispiel, ist, dass der Bitcoin nicht, wir rechnen ja mit dem Euro mit 2 Stellen hinter dem Komma. Der Bitcoin hat 8 Stellen hinter dem Komma. Und das haben die Leute, die sich ausgedacht haben, so gewählt, dass falls der Bitcoin wirklich mehr wert werden sollte, braucht man die 8 Stellen hinter dem Komma, weil man dann nämlich die Kommastelle verschieben muss. Dann rechnet man eben nicht mit einem Bitcoin, weil der viel zu viel wert ist, sondern man rechnet mit Millibitcoins oder Mikrobitcoins. Und das ist halt, so wird halt gewährleistet, dass es realistisch einsetzbar bleibt. Letztendlich, klar, es ist eine Wette auf die Zukunft. Das ist wie ein Einsatz. Das ist, wie einige sagen, keine Ahnung, es ist wie 1994 das Internet. Hättest du im Jahre 1994 die Domain, was weiß ich, kirche.de reserviert, hätten alle zu dir gesagt, ob du ein Vollnerd bist du denn. aber 10 Jahre später hättest du sie für 100.000 Euro verkaufen können. Und genau das passiert mit, viele passiert mit Bitcoin gerade. Ne?
Aber was ich dabei nicht verstehe als Küchenökonom, ist, wie kann etwas, was überhaupt gar keinen wirklichen Wertzuwachs hat, gar nichts hat, was dahinter steht, was ausschließlich virtuell ist, auf einmal richtig, richtig viel Geld sein, wert sein. So, wo kommt das her? Wo wird dieses Geld eigentlich gewonnen tatsächlich oder geschöpft?
Die gleiche Frage kann ich beim Thema Gold stellen. Warum gibt jemand für eine Unze Gold $1,000 aus? Ist doch Schwachsinn. Kannst nicht essen. Hm. Ja? Und das ist, ich sag dir warum. Gold ist erstens begrenzt. Es gibt, wenn du alles Gold oder Welt zusammensteckst, ist es ein 20 mal 20 mal 20 Meter großer Würfel. Hm. Mehr ist es nicht. Hm. Der zweite wichtige Grund ist begrenzt und nicht fälschbar. Das heißt, du kannst erkennen, ist es echt, ist es nicht echt. Der Nachteil von Gold ist, du kannst auch teilen, ja, aber dafür brauchst du ein Werkzeug. Bei Bitcoin ist es nicht fälschbar und du kannst es und es ist begrenzt, ja.
Naja, es ist ja nicht begrenzt dadurch, dass es ja produziert ist, ne?
Nein,
es ist ja nicht geschürft so.
Es ist begrenzt. Es wird nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Bitcoins geben innerhalb von den nächsten 100 Jahren. Also es werden insgesamt rechnerisch, also rein rechnerisch ist festgelegt, dass es nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins geben wird. Hm. Und jetzt sind gerade 13,5 Millionen gemeint, sagt man, also sprich ausgeschüttet worden. Und es werden alle 4 Jahre weniger. Bis dann irgendwie die Kurve, ne, kann man sich so eine Logarithmuskurve vorstellen, weil die immer flacher wird. Keine Ahnung, alle 10 Minuten oder eben nur noch, dass ich eine halbe Bitcoin ausgeschüttet wird und irgendwann wird eben kein Bitcoin mehr ausgeschüttet und dann sind die 21 Millionen erreicht. Das wird im Jahr 2100 sein, wenn es das System dann noch gibt. Es ist begrenzt und nicht kopierbar und das ist der Wert insofern. Und das Kuriose ist, du kannst das Ding dann noch innerhalb von 10 Minuten weltweit verschicken.
Du hast auf jeden Fall sehr neugierig gemacht, Samuel, darauf sich mit diesen Bitcoins nochmal auseinanderzusetzen, ob das nun realistisch als Anlagestrategie ist oder nicht. Danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Alles Gute, tschüss. Und vielen Dank für diesen Blue Moon, der sich heute mit Anlegen, Investieren und Sparen beschäftigt hat. Vielen Dank für eure Anrufe und ich hoffe, ein bisschen was konntet ihr mitnehmen oder zumindest mal Kopf machen, was will man eigentlich, was will man nicht und wofür tut man dieses oder jenes, wenn es ums Geld geht. Babette Conradi macht weiter mit dem Night Flight. Mein Name ist Hendrik Schröder und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder nächsten Montag ab 22 Uhr wieder hier im Blue Moon, den 2 Sprechstunden. Raus geht's nochmal mit der Antilopen Gang, meiner neuen Lieblingsband.
Und das hört man.